Meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich zur 68. Sitzung des Ausschusses für Kultur und Medien begrüßen. Zwar in einer besonderen politischen Umgebungssituation, aber wir wollen ja die wichtigen Dinge noch zumindest besprechen und vielleicht auch noch zu Ende bringen. Insofern findet die öffentliche Anhörung zum Thema Gedenkstättenkonzeption heute natürlich statt. Wie immer wird die Sendung live ausgestrahlt. Ist danach in der, ja, die Sendung. Es ist nicht die Sendung mit der Mausfrosch, aber ich hoffe, wir lernen trotzdem was. Ja, ja, die öffentliche Anhörung live ausgestrahlt. Wir finden sie dann dauerhaft in der Mediathek. Es wird ein Protokoll, ein Wortprotokoll angefertigt, das ebenfalls veröffentlicht wird. Das Publikum im Saal verzichtet bitte auf Bild- und Tonaufnahmen, auch oben auf den Rängen. Das ist nur akkreditierten Journalistinnen und Journalisten erlaubt. Ich frage, wie im Kino immer vorher, haben Sie die Geräte stumm? Das hatten wir auch schon mehrmals, dass das dann anfing zu klingeln. Das muss nicht unbedingt sein. Gucken Sie sich es bitte noch mal an. Wir haben wie immer die Möglichkeit, dass Abgeordnete digital zugeschaltet sind. Ich habe eben erfahren, dass Frau Tesfaye-Jesus digital zugeschaltet ist. Sind Sie da? Wunderbar. Herzlich willkommen.
Hello.
Hallo. Und ich darf recht herzlich die Sachverständigen begrüßen. Das ist diesmal eine sehr große Runde an Sachverständigen hier. Herr Professor Muggeln von der Europa-Universität Flensburg, Direktor der Forschungsstelle für regionale Zeitgeschichte und Public History. Dann Herr Professor Drehkoll, Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten und Leiter der Gedenkstätte und des Museums Sachsenhausen. Herr Drieselmann, hier muss ich dazu sagen, dass er nicht für den Trägerverein hier ist, sondern als Privatperson, also nicht für die AStAG. Dann Herr Professor Ganzenmüller von der Friedrich-Schiller-Universität Jena und Vorstandsvorsitzender der Stiftung Etterberg in Weimar, aber eben heute auch insbesondere für die Arbeitsgemeinschaft Gedenkstätten zur Diktatur in der SBZ und der DDR. Professor Gebhardt, Historiker an der Universität Potsdam, Frau Hartmann, Direktorin der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz, Frau Dr. Kaminski, Direktorin der Stiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur, Dr. Langer, Direktor der Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt und Leiter der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn, Professor Frochem, Leiter der KZ-Gedenkstätte Neuengamme und Vorstand der Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte zur Erinnerung an die Opfer der NS-Verbrechen, heute hier als Sprecher der Arbeitsgemeinschaft KZ-Gedenkstätten in Deutschland. Erkrankt sind leider Frau Dr. Despot und Frau Dr. Genest. Neben mir haben Platz genommen. Sie sehen, das hinterlässt auch bei mir Spuren. Neben mir haben teilgenommen einmal Frau Zupke als Opferbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur und Herr Neumerker, Direktor der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Das sind die beiden, die explizit im Koalitionsvertrag benannt worden sind, die einbezogen werden sollten bei der Mitarbeitung der Gedenkstättenkonzeption. Und Herr Dr. Gürgen in altbekannter Art als Ersatz für Frau Roth, die heute im Ausland weilt. Herzlich willkommen Ihnen als Sachverständige. Sie haben als Mitglieder des Ausschusses vorab den Entwurf der Aktualisierung der Gedenkstättenkonzeption des Bundes zugeleitet bekommen. Wir hatten uns darauf verständigt, dass wir schon zu diesem Entwurf die Anhörung machen, noch in einem anderen Zeitplan, sodass eigentlich im Dezember noch eine zweite Sitzung stattgefunden hätte. Ob die noch stattfindet, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass wir das heute tun. Und wie der Abschluss dazu sein wird, kann ich Ihnen auch noch nicht sagen. Vielleicht sind wir alle am Ende dieser Woche etwas schlauer, wie auch die parlamentarischen Möglichkeiten der Beratung und der Beschlussfassung weitergehen. Die Sachverständigen haben uns eine schriftliche Stellungnahme zugeleitet. Das ist die Basis auch dessen, auf den der die Fraktionen kommentieren und auch Fragen stellen können. Wir haben 2 Stunden Zeit. Deshalb gibt es keine Einführungsrunden durch die Sachverständigen. Da wäre die erste Stunde schon weg, ohne dass es eine Fraktionsrunde ohne Nachfragen gegeben hätte. Deshalb herzlichen Dank für Ihre schriftlichen Stellungnahmen. Aber ich glaube, die meisten, die hier im Raum zu dem Thema sitzen, sind jetzt auch nicht ganz neu in diesem Thema. Und insofern, glaube ich, kann das gut funktionieren. Wir mussten das jetzt schon ein paar Mal üben. Immer dann, wenn mehr Sachverständige da sind und man die Breite der Expertise haben will, schafft man es halt in 2 Stunden nicht noch mit Intros. Ich hatte schon gesagt, wir haben 2 Stunden Zeit, ungefähr 13 Uhr werden wir Schluss machen mit der Anhörung. Wir haben 2 Fragerunden für die Fraktionen verabredet und danach nach jeder Fragerunde eine Antwortrunde durch alle Sachverständigen. Ich muss Sie leider diesmal etwas mehr in der Zeit reglementieren, sodass wir zumindest zu 2 Antwortrunden kommen und darf Sie bitten, zu gucken, auf welche Antworten Sie sich konzentrieren wollen. Zu Beginn hat Herr Dr. Gürgen für das Eingangsstatement 10 Minuten Zeit. Ich vergeude auch keine Zeit und Herr Gürgen hat das Wort, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, vielen Dank, meine Damen und Herren Abgeordneten. Ich werde nicht 10 Minuten benötigen. Ich glaube, dafür sind zu viele Leute da, die klüger sind als ich und als Sachverständige noch mal eine ganz eigene Arbeit an dem großen Thema geleistet haben. Deswegen möchte ich mich auf 4 Vorbemerkungen beschränken. Die eine ist ein bisschen methodisch, Frau Vorsitzende. Sie hatten es eben angedeutet. Wir haben uns den zeitlichen Ablauf ja auch ein bisschen anders vorgestellt. Deswegen bleiben notwendigerweise einige Fragen, die Sie auch gestellt hatten, in Ihren Gutachten, was die Umsetzung im Haushalt angeht, bleiben notwendigerweise heute offen. Wir wollen sie aber auch offen lassen. Denn es wird auch weiterhin Bundesregierungen geben und es wird auch weiterhin Haushalte geben. Insofern bitte ich nur um Verständnis dafür, dass ich heute keine Antworten mehr geben kann, sondern dass wir die auf spätere Zeitpunkte verschieben müssen. Zu dieser Vorbemerkung gehört auch, dass wir selbstverständlich mit der Gesamtbearbeitung des Themas Erinnerungspolitik, so wie wir uns das vorgenommen hatten für den weiteren Verlauf der Legislaturperiode, jetzt in zeitliche Verdrückung kommen, beziehungsweise absehbar ist, dass wir das nicht zu Ende führen werden, so wie wir uns das vorgenommen hatten. Trotzdem erlauben Sie mir, das verbunden mit dem Dank an Ihre Arbeit auch noch einmal aufzufächern. Im Koalitionsvertrag ist neben der Aktualisierung des Gedenkstättenkonzepts auch vorgesehen, die Arbeit an einem Lern- und Erinnerungsort Kolonialismus. Wir haben das große Thema der Demokratiegeschichte in unserem Land. Und dazu gab es ja auch, wenn Sie auf das parlamentarische Verfahren schauen, mit Blick auf Frankfurt noch mal erhebliche Anstrengungen. Da ist ja auch weiter gearbeitet worden an dem Konzept. Und dann zum 4. Punkt, neben diesen beiden genannten, die Auseinandersetzung mit dem NSU-Unrecht. Da haben Sie vielleicht gesehen, dass vor 2 Wochen auch Staatsministerin Roth in Chemnitz war und dass dieses Thema auch angegangen wurde. In der besten aller möglichen Welten hätten wir diese Themen in ihrer jeweiligen Eigenständigkeit auch weiter behandelt und bis zum Ende der Legislaturperiode auch noch einmal zusammenführen können. Dabei wird uns weiterhin helfen ein wissenschaftlicher Beirat, den die Staatsministerin berufen hat, der seine erste Tagung im September hatte. Die weitere Tagung ist dann für den Januar vorgesehen. Und da gibt es ja auch Überschneidungen zu Teilen von Ihnen, die als Experten nicht nur beim Gedenkstättenkonzept, sondern auch im wissenschaftlichen Beirat tätig sind. Das nur, um zu sagen, was wir heute noch zusammen besprechen können, was wir dann als Verwaltung auch noch mal in die notwendige weitere Arbeit am Gedenkstättenkonzept einfließen lassen können, wird nicht bis zu dem Ende zu führen sein, zu dem es hätte geführt werden können, bis zum nächsten September. Trotzdem wollen wir nicht ablassen davon, miteinander zusammenzuarbeiten. Und das ist meine 2. Vorbemerkung. Der ausdrückliche Dank an Sie. Viele von Ihnen haben sich in den vergangenen Monaten weit über das gewöhnliche Maß hinaus Zeit genommen, zusammen mit uns. Und Frau Behring sitzt neben mir, oben sitzen noch Kollegen aus der Abteilung und hinter mir zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Abteilung 4 eine deutliche Verbesserung und eben Aktualisierung des Gedenkstättenkonzepts zu leisten. Dafür der ausdrückliche Dank und wirklich auch die Ermunterung, jetzt nicht zu glauben, das sei vergebens gewesen, sondern wir werden das mit Ihrer Hilfe auch noch zu einem guten Ende führen. Und dafür ist dann die heutige Sitzung auch ein wichtiger Meilenstein. Die 3. Vorbemerkung, weil das in manchen Stellungnahmen auch eine Rolle gespielt hat. Ja, die Frage, was ist eine Gedenkstätte? Und Sie haben in unserem 2. Teil diese Auflistung zwischen Erinnerungsorten, dem historischen Ort, ein Lern- und Erinnerungsort der musealen Arbeit, die Sie leisten, aber eben auch der Forschungstätigkeit, die Sie leisten und für die wir im Koalitionsvertrag ja auch eine optimistischere Zukunft antizipiert hatten, als sie sich dann als Realität eingestellt hat. Das ist keine komplette wissenschaftliche Definition. Das sei ausdrücklich zugegeben. Es beruht aber auf Erfahrungen dieser Gesellschaft seit den 80er Jahren. Und vielleicht kann man auch mit dem empirischen Vorgehen doch einen Kern dessen hinaus herausbilden, was eben Gedenkstättenarbeit ist und was neben der Gedenkstättenarbeit historisch-politische Bildung ist, die auch über andere zu leisten ist, und was die Aufgabe einer Erinnerungspolitik ist, die weiter geht oder andere Akzentuierungen vornehmen kann als Gedenkstättenarbeit. Dafür ausdrücklich auch noch mal unsere Offenheit signalisiert. Der letzte Punkt geht die internationale Zusammenarbeit an. Es ist sehr schade, dass Frau Despot heute nicht hier ist. Denn wenn Sie insbesondere auf die Arbeit der EVZ schauen, der ich in alter oder in anderer Funktion mal noch enger verbunden habe, alleine in der vergangenen Woche war das, dass die EVZ mit einem großen erinnerungspolitischen Projekt in Südostasien unterwegs war. Ich will damit andeuten, die Versöhnungsarbeit, die wir leisten wollen und die wir zu leisten haben, wird nicht alleine in unserem Land zu leisten sein, sondern sie bedarf auch der internationalen Zusammenarbeit. Dafür haben Sie in den Gedenkstätten wichtige und vielfältige Anknüpfungspunkte. Dafür haben aber eben auch andere Institutionen wie die EVZ, wie das Deutsch-Polnische Haus, wie das Vorhaben, das Frau Schieder sehr am Herzen liegt, mit dem Zentrum Europäische Besatzungsherrschaft, auch eine Rolle zu spielen. Und auch das sollten wir weiter gemeinsam in Artikulation und in Koordination bringen. Und damit ganz herzlichen Dank für heute.
Vielen Dank. Dann kommen wir zur Fragerunde der Fraktionen. Es beginnt die CDU-CSU-Fraktion mit Frau Dr. Schenderlein. Bitte schön.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, dass wir heute hier die Anhörung durchführen können, auf die wir sehr gespannt sind. Mit der Gedenkstättenkonzeption des Bundes wurde ja ursprünglich ein sehr guter institutioneller Rahmen geschaffen, um vor allen Dingen die bundesweite und auch dezentrale Gedenkstättenlandschaft aufzugreifen und die auch entsprechend zu fördern. Dieses Konzept hat sich bewährt und nun haben wir auch ein neues Rahmenkonzept vorliegen. Im Frühjahr haben wir bereits schon einmal darüber diskutiert, doch gab es damals eine beispiellose massive Kritik. Und nun ist es aber doch so, dass man sich wieder auf das Kerngeschäft konzentriert und man hat auch die Akteure eingebunden. Von daher begrüßen wir es, dass die Schwerpunkte der NS-SED-Diktaturen wieder klar im Vordergrund stehen und auch die Unabhängigkeit der Institution betont wird. In Summe sehen wir trotzdem, dass es eher ein Sammelbericht ist und weniger eine Aktualisierung. Die Gedenkstätten müssen aber Kern einer Konzeption bleiben und auch das Kriterium der authentischen Orte sollte weiterhin Schwerpunkt sein. Inhaltlich kritisch sehen wir vor allem die Aufnahme der sowjetischen Ehrenmale, die bislang bei der Kriegsgräberfürsorge und nicht bei BKM lagen und die auch staatsvertraglich dort geregelt sind. Dafür halten wir zum Beispiel die Aufnahme der Keibelstraße, das ehemalige Polizeigefängnis in Berlin, für sinnvoll, zumal viele Vorhaben aufgeführt werden, die noch nicht über einen Planungsstand hinausreichen, zum Beispiel hier das Deutsch-Polnische Haus. Es fehlt an einer klaren Übersicht der Fördereinrichtungen, wie dies im Anhang der Konzeption 2008 vorlag. Auch dieser Anhang sollte aktualisiert werden. Der vorliegende Entwurf ist aber auf jeden Fall eine gute Beratungsgrundlage, auch wenn wir Änderungsbedarf sehen und auch davor warnen, jetzt einen Schnellschuss zu machen. Ich will doch die erste Runde auch für ein paar Fragen nutzen. Zunächst an Professor Gebhardt. Aus Ihrer Sicht kommt das Gedenken an die Deutsche, an unsere Demokratiegeschichte deutlich zu kurz. Welche Argumente gibt es für die Aufnahme von entsprechenden Orten und welche sollten es sein? Zweite Frage. Sie sprechen sich bei einer möglichen Aufnahme des Kolonialismus für einen differenzierten Blick aus. Könnten Sie da bitte noch einmal ausführlicher eingehen? Und zwei Fragen an Frau Dr. Kaminski. Können Sie bitte noch einmal ausführen, warum die Schwerpunktsetzung auf NS- und SED-Diktatur und der Fokus auf staatlichem Unrecht so wichtig ist? Wir halten es für richtig, das Gedenkstättenreferat bei der Topografie des Terrors zu stärken. Sie machen den Vorschlag, ein solches Gedenkstättenreferat auch für Orte der SED-Herrschaft einzurichten. Können Sie dies kurz begründen und wie könnte das praktisch umgesetzt werden? Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Schindlerlein. Für die SPD, Frau Schieder, bitte.
Ja, liebe Frau Vorsitzende, liebe Expertinnen und Experten und liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ich darf im Namen der SPD-Fraktion, aber auch persönlich zunächst einmal herzlich danken für die Stellungnahmen. Diese Stellungnahmen, das ist richtig, machen deutlich, dass dieser Entwurf jedenfalls wesentlich besser ist als das, was vorher schon mal auf dem Tisch lag. Aber es stehen auch kritische Anmerkungen drin und die sind für uns, und dafür möchte ich mich eben auch bedanken, auch wichtig, na, wenn wir dann als Abgeordnete darüber beraten, wie dieses Konzept dann zum Schluss aussehen soll. Heißt zum Beispiel, dass die Anregungen der Gedenkstättenszene in großen Teilen aufgenommen wurden, dass der Wert der Dezentralität der Gedenkstättenlandschaft anerkannt wurde, dass die Unabhängigkeit der Gedenkstättenarbeit auch sehr positiv betont wurde. Aber wie gesagt, es heißt eigentlich überwiegend, es läge nun eine gute Arbeitsgrundlage vor. Und da möchte ich Sie jetzt wirklich durchaus provokativ fragen, ne? Wenn es sich jetzt um eine gute Arbeitsgrundlage handelt, was fehlt denn da noch, damit man sagen könnte, ja, das ist jetzt ein gutes Gedenkstättenkonzept, das für die nächsten Jahre, soll ja nicht nur für ein, zwei Jahre gelten, für die nächsten 10 Jahre, sagen wir mal, auch wirklich geeignet wäre, um seiner Aufgabe nachkommen zu können. Und mich würde auch interessieren, wie Sie denn die genannten Förderkriterien so einschätzen. Halten Sie die für geeignet? Halten Sie den Entscheidungsprozess für nachvollziehbar? Oder wo gäbe es da Verbesserungen? Und das Gleiche gilt auch für diese 3 Förderfelder, die genannt sind. Wird damit wirklich das abgebildet, was in den nächsten Jahren an Herausforderungen da ist? Und zu guter Letzt hilft ja das ganze gute Papier und die guten Formulierungen nichts, wenn es kein Geld gibt. Also ist mal einfach die Wahrheit. Und deswegen möchte ich Sie auch fragen, wie Sie denn mit den Ausführungen im Konzept, was die Finanzierungsfrage betrifft, zufrieden sind und welches Zusammenspiel von Bund, Ländern, Kommunen, aber auch privaten Förderinstituten Sie dafür sinnvoll und auch für realistisch halten würden. Und dabei spielen natürlich auch die Gedenkstättenstiftungen der Länder eine Rolle, die meines Erachtens überall sein sollten. Also ich finde, dass dieses Konzept gut ist. Ich komme aber auch aus Bayern, wo es entsprechend funktioniert. Aber vielleicht könnten Sie dazu noch etwas sagen, sodass es uns gelingt, als Abgeordnete dann ein Gedenkstättenkonzept wirklich auf den Weg zu bringen, das auch ein gutes Gedenkstättenkonzept ist für die nächsten Jahre. Vielen Dank.
Vielen Dank. Für die AfD bitte, Herr Frömming.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herzlichen Dank auch für die Stellungnahmen der Sachverständigen. Meine Damen und Herren, ich würde gerne grundsätzlich noch etwas vorwegschicken wollen, nämlich das ist die Frage der Zuständigkeit, der Kompetenzen und auch der Struktur. Wir haben ja aus guten Gründen keine Bundesministerin für Kultur. Es gibt auch kein entsprechendes Ministerium. Wir haben eine BKM, wie es immer so schön heißt, eine Bundesbeauftragte für Kultur und Medien. Warum ist das so? Weil man sich aus guten Gründen 1949 ja überlegt hat, dass wir keine zentrale Steuerung der Kultur, übrigens auch nicht der Bildung mehr wollen, wie es beispielsweise in der DDR und auch im Nationalsozialismus der Fall war. Ich meine, das sollten wir auch berücksichtigen, wenn es um eine Neukonzeption der Gedenkstättenkultur und der Erinnerungskultur geht. Das wäre der erste Punkt, wo ich gerne auch Herrn Drieselmann noch mal auffordern möchte, seine Überlegungen zum Föderalismus vielleicht noch etwas näher zu erläutern. Der zweite Punkt, der uns interessiert, das klang eben auch schon an bei der Kollegin von der CDU, die Frage nach einem möglichen Paradigmenwechsel. Brauchen wir tatsächlich einen Paradigmenwechsel? Das ist ja zumindest in den ersten Konzeptionen überlegt worden, dass man nun den Fokus etwas abrücken könnte, weg von Nationalsozialismus, DDR-Geschichte, mehr hin zur Geschichte des Kolonialismus, zur Geschichte der Einwanderung, also Deutschland als Einwanderungsland und so weiter. Ist dieser Paradigmenwechsel tatsächlich sinnvoll? Sehen Sie, und das wäre dann eine Frage auch an Herrn Gebhardt, sehen Sie noch Ansätze jetzt hier in diesem Papier, dass er weiterhin intendiert wird? Und das Zweite, da würde ich dann auch noch mal anknüpfen wollen, auch an Herrn Gebhardt. Inwieweit sollten wir versuchen, wenn wir denn schon uns an eine Neukonzeption machen, auch einmal die positiv identitätsstiftenden Epochen und Ereignisse unserer Geschichte in den Blick zu nehmen? Ohne Frage können wir die negativ identitätsstiftenden nicht ausblenden. Sie werden bleiben. Aber die deutsche Geschichte bietet ja nun vieles, auf das man sich auch positiv beziehen kann, womit man vielleicht auch den Menschen, die in unser Land erst später gekommen sind, keine deutsche Ahnenreihe sozusagen haben, ein Angebot machen könnte. Also was wären hier geeignete Stationen, vielleicht angefangen von 1848, 49 und wir hatten gerade ja die Erinnerung an den Mauerfall und so weiter und so fort. Wären das nicht auch Gelegenheiten, um mal wegzukommen, immer von der Betonung des Negativen? So viel für die erste Runde. Vielen Dank.
Vielen Dank für die FDP. Herr Hacker, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielleicht als kleine Vorabbemerkung. Wir müssen mal überprüfen, ob unser Redeschema noch den aktuellen Gegebenheiten zwischen Opposition und Regierung entspricht oder ob wir da was anpassen müssten. Das ist unser kleinstes Problem. Manchmal läuft einem eben die Zeit davon und dann wäre es sinnvoll gewesen, man hätte von Anfang die eingebunden, die klüger sind. Deswegen meinen herzlichen Dank an Sie, nicht nur für die jetzigen Stellungnahmen, sondern vor allem auch für die Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Wir haben ja an den unterschiedlichsten erinnerungspolitischen Stellschrauben gedreht in dieser Legislaturperiode und sind einvernehmlich über viele Fraktionen, damalige Regierungskoalition genauso wie mit der Union übereingekommen, dass wir Wesentliches verändern müssen, dass wir auch andere Schwerpunkte setzen müssen und dass das Erinnerungskonzept, Gedenkstättenkonzept jetzt so spät in der Schlussphase diskutiert wird, ist schade, gibt uns aber vielleicht auch tatsächlich noch die Gelegenheit, an der einen oder anderen Stelle nachzujustieren. Die Wahlergebnisse, die wir in manchen Bundesländern gesehen haben, und da schließe ich vielleicht direkt an die Frau Kollegin Schieder an, haben wir zur Frage der Unabhängigkeit der Gedenkstätten neue Diskussionen hervorgerufen. Deswegen meine Bitte, wenn Sie uns da noch ein, zwei Impulse geben können, an welchen Stellen wir die deutlich verbessern können, welche Möglichkeiten Sie dafür sehen. Und dann haben wir bei manchen Gedenkstätten, gerade in den neuen Bundesländern, auch diese innere Kontinuität, wo das nationalsozialistische Unrecht nicht vermischt werden kann mit dem kommunistischen Unrecht, aber trotzdem die Orte beides beinhalten. Auch da vielleicht, Herr Professor Drekoll und Frau Dr. Kaminski, wenn Sie uns noch das eine oder andere mit auf den Weg geben könnten, wie das Nebeneinander funktionieren kann oder ob wir mehr als ein Nebeneinander bräuchten.
Vielen Dank. In der zweiten Fragerunde werde ich das dann anpassen. Jetzt bleibe ich auf der, wie sie aufgeschrieben ist, die Gruppe Die Linke. Bitte, Herr Korte, 1,5 Minuten.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielleicht so viel, Kollege Hacker, hätten Sie auf mich gehört, dann wären wir schon durch mit dem Ganzen, weil das haben wir schon vor den Gedenkstättenverbänden Ihnen gesagt, dass dieser erste Entwurf eine also wirklich Katastrophe ist, sowohl historisch, politisch. Und da wären wir dann viel schneller gewesen. Ich muss es einfach hier so feststellen. Es tut mir ja leid.
Aber Entschuldigung, trotzdem, aber da bin ich der falsche Ansprechpartner. Da Sie
gehört haben, möchte ich mich bei den Gedenkstättenverbänden herzlich bedanken für Ihre durch und durch nachvollziehbaren kritischen Stellungnahmen, was dann ja offensichtlich zu einem Umdenken auch bei BKM geführt habe und will vorwegschicken, dass ich den jetzt vorliegenden Entwurf für sehr brauchbar halte. Gibt es noch viele Detailfragen, aber es ist ein ganz großer Fortschritt. Meine Fragen würden zunächst an Professor Buggeln gehen. Sie haben in Ihrer Stellungnahme darauf hingewiesen, warum insbesondere die Dezentralität unserer Gedenkstättenlandschaft ein großer Vorteil ist. Vielleicht können Sie das noch mal ein wenig ausführen. Zum Zweiten, darum wird es ja auch gehen, welche Gedenkorte können vielleicht zukünftig in die institutionelle Förderung aufgenommen werden. Das würde mich interessieren, ob Sie dort ein, zwei Beispiele nennen. Und Sie haben das ja auch in Ihrer Stellungnahme noch mal gesagt. Da ich mich da sehr engagiert habe in den letzten 20 Jahren, fände ich natürlich die Einbeziehung auch eines ehemaligen Stalags, das wäre unter der Wehrmacht gewesen, wo ja wirklich Millionen an sowjetischen Kriegsgefangenen elendig in der Regel verhungert sind und von solchen hinweggerafft wurden. Das würde mich interessieren. Das fände ich für politisch äußerst notwendig, dort so etwas aufzunehmen. Vielleicht können Sie das noch ein wenig konkretisieren. Das waren meine ersten drei Fragen. Danke.
Vielen Dank für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Schönberger.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Sachverständige. Vielen Dank fürs Kommen und für Ihre wichtigen Stellungnahmen. Meiner Meinung nach haben wir in den letzten Monaten, eigentlich im letzten Jahr, gezeigt, dass es funktioniert, konstruktiv über ein neues Gedenkstättenkonzept zu diskutieren. Viele von Ihnen haben sich daran beteiligt. Die Kulturstaatsministerin hat wichtige und auch tiefgreifende Gespräche geführt, unter anderem im Kanzleramt. Und jetzt liegen Vorschläge auf dem Tisch, für die ich sehr dankbar bin. Weil ich glaube, dass wir uns einig sind, dass das Thema Weiterentwicklung der Gedenkstättenkonzeption überfällig ist. Die Lücken in der deutschen Erinnerungskultur sind lange bekannt. Viele Herausforderungen der Gedenkstätten, also zum Beispiel knappe Mittel oder Überforderung der Strukturen, die kennen wir auch schon lange. Und wir wissen auch, dass sich unsere Gesellschaft verändert hat. Also wir sind schnelllebiger geworden, vielfältiger, digitaler. Ich glaube, dass wir uns trotzdem bei all dem, was wir heute hier diskutieren, im Klaren sein müssen, dass die Erinnerungskultur, wie wir sie heute kennen, von Überlebenden und marginalisierten Gruppen erkämpft werden musste und dann durch die wichtige Arbeit in der Forschung und in den Gedenkstätten erst weiterentwickelt wurde. Und da möchte ich Ihnen auch als Vertreterinnen und Vertreter der Erinnerungsarbeit ganz ausdrücklich danken dafür, weil es ist klar, auch wenn die heutige Erinnerungskultur ihre Schwächen hat, sie ist eine Errungenschaft. Und jetzt geht es darum, sie weiterzuentwickeln. Darum freut es mich, dass wir heute noch mal darüber reden können, wie das gelingen kann, an welchen Stellschrauben man drehen muss. Und ich habe zwei Fragen. Meine erste an Herrn Professor Dr. Gansenmüller. Und zwar hat das Gedenkstättenkonzept ja bisher die Erinnerung an die Shoah und den deutschen Vernichtungskrieg als einzigartiges Menschheitsverbrechen beleuchtet und auf der anderen Seite auch das Gedenken an die SED-Diktatur verhandelt. Jetzt kommt meiner Meinung nach richtigerweise noch das Erinnern an die deutschen Kolonialverbrechen hinzu. Aber auch wenn all diese Verbrechen natürlich von deutschen Regierungen ausgegangen sind, sind sie doch extrem unterschiedlich in der Motivation, aber sie waren auch unterschiedlich mörderisch. Und da wäre meine Frage, wie kann da ein Austarieren Ihrer Meinung nach gelingen? Und meine zweite Frage richtet sich an Frau Deborah Hartmann. Sie haben vor kurzem in einem Interview gesagt, dass anscheinend vielen nicht klar sei, was der Holocaust eigentlich gewesen ist. Und da wollte ich Sie fragen, welche Versäumnisse in der Gedenkstättenarbeit Sie beobachten. Was müsste in Gedenkstätten vermehrt passieren, um insbesondere nach dem 7. Oktober die Menschen zu sensibilisieren für die Kontinuitäten von Antisemitismus und der Ideologie des Nationalsozialismus und vor allem auch, welche Unterstützung bräuchten die Gedenkstätten da von uns, um das machen zu können? Vielen Dank.
Vielen Dank. Wir kommen in die erste Runde der Sachverständigen. Es beginnt, da oben laufen bei Ihnen auch die 3 Minuten mit, Herr Professor Buggel.
Ja, vielen Dank. Ich habe die Dezentralität der Gedenkstätten betont, dass das eine große Leistung und eine große Vielfalt bietet, weil sie halt von unten auf geschaffen wurden und dadurch die Vielfalt und auch die Lebendigkeit der Erinnerungskultur präsentiert. Also das gilt sowohl für die Gedenkstätten zur ehemaligen DDR wie zum Nationalsozialismus. Ich war in Bautzen, in der Bautzener Straße, habe da mit ehemaligen Häftlingen gesprochen. Das ist einfach was anderes, als wenn wir jetzt einen zentralen Erinnerungsort nur haben, sondern die Gedenkstätten vor Ort sind da wichtig. Und ich bin in Schleswig-Holstein in der Gedenkstättenstiftung und ich sehe ganz tolle Anträge von sehr kleinen Stiftungen, kleinen Gedenkstätten, die wirklich toll und innovativ sind und deswegen die Betonung dieser Dezentralität. Das würde ich halt auch finden, dass man da vorsichtig sein muss, Zufallzentralität. Ich bin jetzt kein Gegner der Zentralität. Ich finde, die großen Gedenkstätten haben auch ganz viel geleistet, um kleine Gedenkstätten zu vernetzen und die Gedenkstättenarbeit besser zu machen. Aber man muss sich überlegen, wo man in die Zentralität geht. Also jetzt zum Beispiel, wenn man den Lernort Kolonialismus überdenkt, warum muss, also soll der wieder in Berlin sein? Da gibt es schon so viel. Da haben Schulklassen 1000 Auswahlmöglichkeiten. Und wenn man an historische Orte denkt, dann würde ich eher an Bremen, Hamburg oder Kiel denken. Da hat der Kolonialismus sozusagen in der Stadtgeschichte eine viel größere Eigenschaft hinterlassen. Und in diesen Orten gibt es keine zentralen Gedenkstätten. Also warum nicht mal vielleicht aus Berlin weggehen? Berlin hat natürlich dann mehr Besucherzahlen, aber für Schulklassen wären Bremen, Hamburg oder Kiel zum Beispiel viel interessanter, weil es da im Zentrum der Stadt eigentlich solche Orte gar nicht gibt. Also deswegen auch da sozusagen einfach mal über Dezentralität nachdenken. ein wichtiger Punkt, der eben auch noch mehrfach angesprochen wurde, ist mir, ich finde, im aktuellen Konzept sind die Unterschiede zwischen den Verbrechen, mit denen wir es zu tun haben, nicht genau genug benannt. Die Faulenbach-Formel ist zwar richtig, aber man soll es klar benennen. Was sind denn die Taten, mit denen wir es zu tun haben, und was sind die Unterschiede zwischen ihnen? Das habe ich in meinem Papier genauer ausgeführt. Ich denke, das sind gute Anregungen, da kann man hingucken, aber ich finde, man muss es benennen, worum es da geht. Welche Gedenkorte sollten noch hinzukommen? Da kenne ich mich jetzt halt im Nationalsozialismus deutlich besser aus. Finde ich, die Unterschiede werden sehr lang bezogen zwischen den unterschiedlichen KZ-Gedenkstätten. Das ist aus Forschungssicht eigentlich überhaupt nicht notwendig, sondern die Gemeinsamkeiten zwischen den KZ-Gedenkstätten überwiegen. Und das Gleiche würde auch für meine Neuaufnahmen, die ich vorschlagen würde, wäre einmal ein sowjetisches Kriegsgefangenenlager und einmal ein Arbeitserziehungslager. Insbesondere das sowjetische Kriegsgefangenenlager halte ich für sehr viel wichtiger als auf die Aufnahme sowjetischer Ehrenmale. In diesen sowjetischen Kriegsgefangenenlagern sind Millionen Menschen gestorben. Und ich glaube, es ist total wichtig, die aufzunehmen. Danke.
Vielen Dank. Herr Professor Trekol, bitte.
3 Minuten waren es, ne? Ich habe meine Stoppuhr. Also ich fange an mit den Fragen von Herrn Hacker. Die leiten ganz gut über. Die Frage nach den beiden Zeitschichten, sage ich mal, vor 45, nach 45. Ich glaube, das, was wir extrem dringend brauchen, sind Mittel, um die Häftlingsgesellschaften erforschen zu können, weil wir beispielsweise beim Betreff Speziallager Sachsenhausen, ich könnte aber auch andere Orte nennen, einfach überhaupt gar nicht wissen, was die Inhaftierungsgründe genau waren bei sehr vielen Menschen, die dort saßen, was immer wieder zu vorsichtig formuliert Diskussionen, drastisch formuliert, wirklich heftigen Streitigkeiten darüber führt, welche Rolle spielte NS-Belastung, welche Rolle spielte politische Repression des stalinistischen Systems, die es selbstverständlich auch vielfach gegeben hat. Also wir brauchen Geld, glaube ich, das ist das Wichtige, um uns überhaupt klar zu werden, wer sind die Häftlingsgesellschaften gewesen, wer war da inhaftiert und warum. Das ist, glaube ich, die Grundlage allen weiteren Arbeitens. Dann komme ich zu einem zweiten Punkt, der mir sehr wichtig ist. Das habe ich auch bei meinem Statement ans Ende gefügt. Es ist mir klar, dass wir nur zum Teil wissenschaftlich arbeitende Einrichtungen sind, aber wir sind eben wissenschaftliche Einrichtungen. Und wenn arbeitende Einrichtungen, wenn ich sage, dass es bei den Häftlingsgesellschaften gerade auch der Speziallager an Forschung fehlt, dann gilt es leider genauso für die nationalsozialistischen Konzentrationslager. Wir wissen von der Häftlingsgesellschaft in Sachsenhausen so gut wie nichts, von den 200.000 Inhaftierten so gut wie nichts. Klingt sehr drastisch, aber wenn ich von den einzelnen Biografien ausgehe und wie viele einzelne Biografien wir eigentlich kennen, dann ist das erschreckend wenig. Deshalb wäre meine Bitte, dass sich das Parlament überlegt. Ich weiß jetzt aus eigener Erfahrung mittlerweile auch, wie schwierig dann auch Zuständigkeitsfragen bei Ressorts sein können. Nur die Gedenkstätten sind dann eben häufig vor der Schwierigkeit, dass wenn sie bei Wissenschaftsförderern anklopfen, zu hören bekommen, naja, ihr seid doch Kultur. Und wenn wir bei der Kultur anklopfen, heißt es, naja, das ist doch ein Wissenschaftsprojekt, was ihr da machen wollt. Das leitet vielleicht auch noch mal über zu der Frage der Dezentralität, die ich wärmstens unterstützen würde, mit der Bemerkung, dass ich beides für zwingend notwendig halte, nämlich einmal eine Koordinierungsfunktion, wie sie das Gedenkstättenreferat ja erfüllen soll und sollte. Aber ich glaube, dass die Gedenkstättenstiftungen, und da sage ich bewusst nicht irgendwie als Spitze einer Pyramide, sondern als Partnerinnen und Partner auch von Gedenkstättenarbeit vor Ort, eben dringend auch Stellen und Finanzmittel brauchen, um solche Partnerschaften systematisch überhaupt eingehen zu können und pflegen zu können. Und da sind wir im Moment nicht dazu in der Lage. Das kann aber das Gedenkstättenreferat eben auch nicht übernehmen. Ich habe jetzt noch 20 Sekunden. Die Unabhängigkeit, die ist zumindest bei uns in der Stiftung gewahrt, glaube ich, durch die Statuten in der Errichtungsverordnung. Auch da möchte ich aber noch mal auf die Wissenschaft kommen, denn die ist geschützt, die Unabhängigkeit der Wissenschaft, und wird ja übrigens auch als Förderkriterium verlangt. Letzter Punkt, Geld. Sowohl die bauliche Infrastruktur sehr vieler bundesgeförderter Gedenkstätten und sehr vieler Gedenkstätten, die nicht bundesgefördert sind, als auch die Personalmittel, da hakt es einfach sehr stark. Und da würde ich mir sehr ein Sonderinvestitionsprogramm oder Ähnliches wünschen. Also wirklich konkrete Vorstellungen, wie eigentlich die Gedenkstätten gefördert werden können. Danke.
Vielen Dank. Herr Drieselmann, bitte.
Frau Vorsitzende, sehr, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe ja hier zuerst einmal die Frage nach dem Föderalismus zu beantworten, so wie Herr Fremming sie gestellt hat. Die Eltern des Grundgesetzes sind davon ausgegangen, dass sich das System der Bundesrepublik Deutschland von unten nach oben aufbaut. Das heißt, Kommunen und Landkreise als die Basis, die Bundesländer obendrauf und die Bundesländer bilden die Bundesrepublik Deutschland. Abhängig davon, welche Vorstellungen man davon entwickelt, was eigentlich Gedenkstätten, historische Museen, Erinnerungsorte oder wie auch immer man die Institutionen nennen will, leisten sollen. Und wenn Sie mir diesen Einschub erlauben, vor 25 Jahren ist die erste Gedenkstättenkonzeption des Bundes verabschiedet worden, ein Vierteljahrhundert. Aus meiner Sicht hätte es nahegelegen, in dieser Zeit jetzt in eine breite Diskussion einzutreten darüber, ob diese Vorstellung einer zentralen Gedenkstättenkonzeption tatsächlich die Ziele erreicht hat, die damals entweder formuliert worden sind oder die den Akteuren vor Augen standen. In meiner Vorstellung, wenn es über, ich sage, das Gedenken hinausgehen soll, hin zu historisch-politischer Bildung, historisch-politischer Pädagogik, dann ist es aus meiner Sicht nicht zielführend, zuerst einmal 100 oder 150 Kilometer oder noch weiter fahren zu müssen zu den Leitgedenkstätten, sondern ich glaube, die Auseinandersetzung mit Geschichte gehört tatsächlich ins Lebensumfeld. Und deshalb habe ich das ausgesprochen gern zur Kenntnis genommen, dass der vorliegende Entwurf sich ausgesprochen positiv über die Dezentralität von historischen Lernorten äußert. Mich hat das gefreut, was Frau Schieder sagt. Eigentlich bräuchte jedes Bundesland eine Gedenkstättenkonzeption, eine Gedenkstättenstiftung. Entschuldigung, ich zitiere Sie falsch. Das ist eine denkbar günstige Überlegung, zu dem sie die Möglichkeit böte, die Unabhängigkeit der Institutionen weiter zu stärken. Herr Frömming spricht davon, man möge sich bei der Auseinandersetzung mit Geschichte nicht nur auf, ich sag mal, die Verbrechen der deutschen Geschichte konzentrieren, sondern man möge daneben auch positive Ereignisse und Tendenzen betonen. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, wenn man sich tatsächlich auf Ursachensuche begeben möchte für die an Verbrechen nun wirklich nicht arme deutsche Geschichte, dann braucht es den weiten Blick auf Geschichte überhaupt. Denn wenn man Ursachen sucht, beispielsweise für den Antisemitismus, wo eigentlich will man anfangen? Wann eigentlich wird Antisemitismus in Deutschland mörderisch? Dann kann es sein, nicht mit dem 20. oder 19. Jahrhundert auszukommen. Deshalb ein weiter Blick. Dankeschön.
Vielen Dank. Herr Professor Ganzenmüller, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage, sehr geehrte Abgeordnete. Meine Damen und Herren, ich beginne mit der Frage von Frau Schönberger direkt an mich. Tatsächlich, glaube ich, ist es wichtig, wie Sie sagen, wenn man diese drei großen Verbrechenskomplexe in eine Gedenkstättenkonzeption aufnimmt, wie das jetzt ja der Fall ist, dass es hier zum Austarieren kommt. Denn wir hatten ja in den 90er Jahren eine sehr hitzige gesellschaftliche Debatte in Bezug auf eine Austarierung von einerseits nationalsozialistischen Verbrechen und auf der anderen Seite SED-Unrecht. Das ist dann über diese sogenannte Faulenbachsche Formel, also von Bernd Faulenbach, befriedet worden. Und ich denke, wenn man nun den Kolonialismus als Thema hier mit aufnimmt, dann ist das wichtig, gewissermaßen diese Faulenbachsche Formel zu erweitern. Und das heißt für mich vor allem eine Hierarchisierung auch der Komplexe, der Verbrechenskomplexe. Und so wie das in dem Entwurf hier ist, finde ich das eigentlich sehr gelungen und tragbar zu sagen. Es geht darum, die NS-Verbrechen nicht zu relativieren, das SED-Unrecht nicht zu bagatellisieren und die kolonialen Verbrechen nicht länger zu ignorieren. Denn das ist ja bislang weitgehend gemacht worden, das muss man ja sagen. Ansonsten sind wir ja gerade am Anfang einer Debatte, was den Kolonialismus angeht. Also ich glaube, ein Stück weit wird sich dann auch in der gesellschaftlichen und sicherlich auch wissenschaftlichen Debatte zeigen, wie sich das zueinander verhält. Da wird man auch auf Kontinuitäten, insbesondere zum Nationalsozialismus, achten müssen. Für den jetzigen Stand der Debatte ist das aber, finde ich, soweit ganz gut abgebildet. Und letztlich, und da würde ich auf Herrn Frömming eingehen, geht es hier auch nicht um eine zentrale Steuerung von Kultur, die wir, die das Gedenkstättenkonzeption nicht ist und die wir hierzulande auch nicht haben, sondern es geht um die Übernahme einer bundespolitischen Verantwortung von staatlichen Verbrechenskomplexen ungeheuren Ausmaßes. Und deshalb ist es wichtig, dass der Bund sich auch hier engagiert. Und ich sehe deshalb auch die Gedenkstättenkonzeption des Bundes von 1999, wie das hier auch schon gesagt worden ist, als Errungenschaft und nicht als Problem. Und deshalb auch ganz wichtig, dass sie jetzt zum zweiten Mal fortgeschrieben und aktualisiert wird. Dankeschön.
Vielen Dank. Herr Professor Gebhardt, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich bin angesprochen worden auf die Demokratiegeschichte und die Kolonialgeschichte. Und weil das sozusagen zwei Punkte sind, die eher Erweiterungen oder Leerstellen des Konzepts betreffen, will ich vorab sagen, dass ich die Zentralität des NS und des DDR-Gedenkens, wie es in dieses Konzept zurückgekehrt ist, ausdrücklich gut finde und richtig finde. Und die beiden Bemerkungen, die ich jetzt machen will zur Demokratiegeschichte und zum Kolonialismus, betreffen eher eine gewisse Unwucht in der konzeptionellen Durchdringung, wie sie sich in dem Papier aus meiner Sicht noch vorfindet, weil beide Aspekte im Anfang und im Schluss sehr stark gemacht werden. Also man mit der Demokratie und auch mit den Kolonialverbrechen wird eingestiegen und auch dann wieder ausgestiegen. Aber die analytische Durchdringung im Text ist ganz überwiegend eben dem NS und den DDR-Gedenkstätten vorbehalten. Mein Plädoyer wäre, die Demokratiegeschichte in diese Gedenkstättenkonzeption einzubeziehen und nicht auszulagern. Und zwar nicht, weil das eine sozusagen eindeutig positive Gegenerzählung gegen die Diktaturen wäre, sondern gerade weil die deutsche Demokratiegeschichte eben ambivalent ist, weil sie die Gefährdung der Demokratie, die Fragilität der Demokratie genauso deutlich macht wie die Chancen, die Erfolgsbedingungen der Demokratie. Und das lässt sich mit herausgehobenen Gedenkorten in Deutschland, glaube ich, sehr schön zeigen, die übrigens dezentral sind. Das Hamburger Schloss, die Festung Rastatt, die Paulskirche, das Weimarer Nationaltheater. Also das wäre auch ein Beitrag zur Dezentralisierung des Gedenkens, ohne hier eine glatte positive Gegenerzählung einfach liefern zu wollen. Aber ich glaube, gerade weil wir doch in einer Phase der Gefährdung der Demokratie leben, ist, glaube ich, diese Einbeziehung aus meiner Sicht sehr naheliegend und sinnvoll. Was die Kolonialgeschichte angeht, da würde ich auch an das anknüpfen, was Herr Ganzenmüller gesagt hat, was in der Frage von Ihnen, Frau Schönberger, lag. Es ist die Frage, Sie haben gesagt, Hierarchisierung. Ich würde sagen, Proportionen sind hier entscheidend wichtig. Und das ist eben in den Formulierungen noch nicht so drin, wie es geschärft ist im Blick auf NS und DDR. Hier steht Verbrechen historischen Ausmaßes für die Kolonialgeschichte. Das ist sicherlich nicht falsch, aber es ist nicht scharf genug in der Frage, wie sind eigentlich die Proportionen und die Hierarchisierung. Ich glaube, analytisch, und ich habe da keine Lösung anzubieten, aber im Kern steht die Frage, sind das Staatsverbrechen in dem Sinne, wie der NS eine staatsverbrecherische Veranstaltung war und wie auch die DDR ein Unrechtsregime gewesen ist, wie gesagt, mit den Unterschieden, den wichtigen, die gemacht worden sind. Unbestritten, dass es völkermörderische Aktivitäten gerade in heutigen Namibia und in Tansania gegeben hat. Aber hier muss, glaube ich, noch nachgeschärft werden.
Vielen Dank. Frau Hartmann, bitte. Herr Gebhardt, machen Sie es. Mikro aus.
Ja, das hilft.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sprechen darf, auch wenn ich keine deutsche Ahnenreihe vorzuweisen habe. Und damit möchte ich auch gerne anfangen, in Bezug auf Sie, Herrn Frömming. Ich finde es wirklich einen ganz komischen Blick auf Geschichte, wenn das sozusagen, also der Blick auf Geschichte, der dann reduziert wird auf positive bzw. negative identitätsstiftende Epochen im Allgemeinen. Und insbesondere, was den Umgang mit dem Nationalsozialismus, mit einem Massenverbrechen, mit einem Massenmord betrifft. Das ist vielleicht der erste Aspekt, der mir wichtig ist zu betonen. Zum anderen möchte ich auch noch voranstellen, es wurde ja jetzt mehrfach darüber gesprochen, dass es sich bei dem Entwurf um eine Arbeitsgrundlage handelt, dass es wurde vor einem Schnellschuss gewarnt. Ich würde dem grundsätzlich zustimmen. Also ich würde sagen, ja, es stimmt, es gibt noch viele Punkte in diesem Konzeptpapier, die verbesserungswürdig sind. Nichtsdestotrotz sollten wir uns vielleicht dessen bewusst sein, dass wir in nur wenigen Monaten den 80. Jahrestag der Befreiung und des Kriegsendes begehen werden und dass es tatsächlich ein sehr starkes und wichtiges politisches Zeichen wäre, die Aktualisierung des Gedenkstättenkonzepts eigentlich zu verabschieden, gerade in Zeiten sozusagen, in denen geschichtsrevisionistische Positionen ja, immer beliebter werden. Frau Schönberger, um auf Ihre Frage noch mal einzugehen, genau, in diesem Interview, das Sie zitiert haben, da ging es mir insbesondere um die Frage oder die fragliche Übertragung des Genozidvorwurfs auf die Situation in Gaza und dass wir sozusagen als Gedenkstätten auch in der Verantwortung sind, deutlich zu machen, dass es unterschiedliche Dimensionen und Qualitäten von Gewalt und Gewaltverbrechen gibt und uns auch stärker einbringen müssen in die kritische Auseinandersetzung mit Gewaltgeschichte, um eben letztlich auch unterschiedliche Gewalterfahrungen, auch aktuelle Gewalterfahrungen adäquat einordnen zu können. Sie haben nach den Versäumnissen gefragt. Ich sehe ein großes Versäumnis darin, dass wir, und das ist sicher, also das sage ich auch ganz selbstkritisch, dass wir uns vielleicht lange nicht ausreichend sozusagen mit ideologiekritischen Aspekten in unserer Erinnerungsarbeit beschäftigt haben, dass das eben lange auch zu kurz gekommen ist, diese Übertragung zu machen, historische Formen beispielsweise des Antisemitismus mit aktuellen Erscheinungsformen zu verknüpfen und eben auch nach den Kontinuitäten zu fragen. Was bräuchten wir jetzt an Unterstützung? Wir sehen ja gerade nach dem 7. Oktober, dass es sehr viele Akutprogramme gibt, Akutförderungen. Aber auch hier braucht es einfach eine nachhaltige Förderlinie, nachhaltiges Förderkriterium, damit wir tatsächlich auch auf solche gesellschaftspolitischen Ereignisse nachhaltig und angemessen reagieren können und sich das jetzt nicht erschöpft in Projekten, die einen Zeitraum von 1 bis 2 Jahren haben und dann genau ist alles auch wieder zu Ende.
Vielen Dank, Frau Dr. Kaminski.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich habe insgesamt 3 Fragen, 2 von der Abgeordneten Schenderlein, eine von Thomas Hacker und ich fange mit den Fragen von Frau Schenderlein an. Die erste, ist es sinnvoll und richtig, die Konzentration auf das staatliche Unrecht, also Kolonialgeschichte, Verbrechen, NS-Verbrechen und Verbrechen in der kommunistischen Herrschaft? Ich finde das auf jeden Fall sehr sinnvoll und auch dringend notwendig, diese Reduzierung auf diese Staatsverbrechen vorzunehmen, auf das staatliche Unrecht. Zum einen, Deutschland damit eine Ausnahmestellung in der Welt, dass Deutschland in Bezug mit Ausnahme der Kolonialverbrechen, die dazukommen, sich zu diesem staatlichen Unrecht und der staatlichen Verantwortung für die Aufarbeitung der begangenen Verbrechenkomplexe in den Diktaturen des 20. Jahrhunderts bekennt. Zum anderen ist die Konzentration auf diese Verbrechenskomplexe durch den Staat Bundesrepublik Deutschland aus meiner Sicht auch sehr sinnvoll. Denn eine Aufweichung, in dem von gesellschaftlichen Gruppen unterschiedlichster Art begangene Verbrechen, Kriminaltaten, würde dazu führen, dass möglicherweise oder es birgt die Gefahr, dass möglicherweise bestimmte die Taten bestimmter Gruppierungen, je nachdem, wer diese Gedenkstättenförderung bestimmt, mehr oder weniger betont werden. Insofern ist also die Konzentration auf das staatliche Unrecht aus meiner Sicht sehr gerechtfertigt, vor allem, weil es ja viele andere, auch staatliche Akteure gibt, die Landeszentralen für politische Bildung, für den SED-Bereich, die Landesbeauftragten, für die Aufarbeitung, die verschiedenen Stiftungen, auch Bundes- und Landesstiftungen, bis hin zu den einzelnen auch Landesministerien, die sich auch dieser anderen Fragen natürlich annehmen bisher. Die zweite Frage ist, warum ein Gedenkstättenreferat auch für den SED-Bereich? Da möchte ich dazu sagen, die Herausforderungen, die sowohl für die NS-Aufarbeitung als auch die SED-Aufarbeitung stehen, sind sehr ähnlich. Das betrifft sehr, sehr unterschiedliche thematische Komplexe und zudem sehen wir ja auch in der vorgelegten Konzeption. Es gibt eine Vielzahl von Orten, eine Vielzahl von Themen, eine Vielzahl von Betroffenen und verfolgten Gruppen und natürlich auch sehr viele unterschiedliche Trägerschaften für die Aufarbeitung. Und hier die Koordinierung aus einer Hand zu gestalten und diese Koordinierung und Vernetzung auch besser hinzukriegen, dafür ist natürlich dieses Gedenkstättenreferat, das für den NS-Bereich bei der Topografie angesiedelt ist, ein sehr, sehr gutes Vorbild und Beispiel. Dann die Frage von Herrn Hacker in Bezug auf Orte mit doppelter Vergangenheit und ob die so trennscharf sowohl NS oder abgetrennt NS als auch SED oder kommunistisches Unrecht bearbeiten sollten. Ich denke, es gibt seit langem einen Konsens, dass der 8. Mai keine Stunde Null war. Wir haben personelle, strukturelle Kontinuitäten und gerade an den Orten mit doppeltem Unrecht kann man sehr deutlich machen, was sind strukturelle Gemeinsamkeiten, was sind aber auch die Unterschiede und vor allem die Besucher werden nicht irritiert, wenn sie an einem solchen Ort sind und zwei völlig getrennte Geschichten erfahren.
Vielen Dank. Herr Dr. Langer.
Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren, für die Einladung. Es ist jetzt keine direkte Frage an mich gestellt worden. Ich möchte vielleicht doch einen Aspekt noch auf einen Aspekt eingehen, der mir persönlich wichtig ist. Vielleicht nur zur Berichtigung. Also ich leite zwar die Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt, aber nicht auch noch die Gedenkstätte in Marienborn. Ja, zum Thema Kolonialismus. In unserer ersten Kritik zum Rahmenkonzept Erinnerungskultur haben die Gedenkstätten ja übereinstimmend dafür plädiert, dass auch das Thema Kolonialismus als Staatsverbrechen ein sehr wichtiges Thema ist. Allerdings habe ich jetzt hier im Gedenkstättenkonzept ein bisschen ein Problem damit, weil es eben sehr subkutan nur an manchen Stellen aufploppt, ohne dass eine Verbindungslinie zu dem bisherigen Konzept deutlich wird. Und in dem Zusammenhang ist mir dann auch noch mal aufgefallen, das Fehlen einer Definition des Begriffs Gedenkstätte. Das zieht sich ja sehr stark durch dieses Konzept hindurch. Ich als Direktor einer Gedenkstättenstiftung in Sachsen-Anhalt vertrete kleine und mittlere Gedenkstätten, also alles historische Orte. Aber es finden sich eben sehr viele Einrichtungen, Institutionen, die keine Gedenkstätten sind in dem Konzept. Ich habe grundsätzlich nichts dagegen. Nur müsste mitgeteilt werden, warum außer diesen Orten eben diese anderen Einrichtungen mitbedacht werden. Und das ist nämlich auch beim Thema Kolonialismus der Fall, weil es gibt bis jetzt noch keine Gedenkstätten zum Kolonialismus. Nach meinem Verständnis wären die wahrscheinlich auch, wenn es zumindest Opferorte sind, eher in Übersee zu verorten. Und Täterorte gibt es natürlich in Deutschland, aber die sollten dann auch konkret benannt werden, sodass dann also auch klar ist, was diesen historischen Ort als Gedenkstätte auszeichnet. Vielen Dank.
Vielen Dank. Herr Professor Wochen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, sehr geehrte Damen und Herren. Ich würde gern anfangen mit einem Dank an die Kollegen aus dem Kulturstaatsministerium. Also die Zusammenarbeit der letzten Monate war sehr erfreulich und auch produktiv. Ich denke, wir sind ein gutes Stück weiter als vor einem halben Jahr. Dennoch natürlich ist ein Gedenkstättenkonzept nie abgeschlossen und es gibt immer noch Dinge zu beantworten, insbesondere, sage ich mal, eher struktureller Art. Ich habe sehr positiv aufgenommen, dass es eben eine Erkenntnis gibt, dass Gedenkstättenarbeit nicht gleich Erinnerungspolitik und auch nicht gleich historisch-politische Bildung ist. Diese Differenzierung war uns allen sehr wichtig und deswegen ist es auch wichtig zu betonen, die Reichweite des Gedenkstättenkonzeptes ist nicht gleich die Reichweite einer erinnerungspolitischen oder erinnerungskulturellen Arbeit insgesamt in einer Gesellschaft. Ich würde mich sehr stark dafür aussprechen, das zu begrenzen auf die negative Vergangenheit, sage ich mal, auch bezogen auf die Staatsverbrechen. In dem Prozess der Erarbeitung oder Überarbeitung des Gedenkstättenkonzepts habe ich auch einige Sachen persönlich gelernt, beispielsweise, dass der NS-Bereich strukturell nicht so gut aufgestellt wie der SED-Bereich. Es gibt da keinen Landesbeauftragten, es gibt keine Bundesbeauftragten, es gibt bestimmte Strukturen, keine Bundesstiftung sozusagen, es gibt einige Strukturen nicht. Dennoch würde ich dafür plädieren, dieses Konzept zu verabschieden, auch aus den Gründen, was Deborah Hartmann gesagt hat. Wir kommen in politisch schwierige Zeiten hinein und das wäre an sich ein wichtiges Signal an alle, dass man sich sozusagen auf diesem Gebiet der Erinnerungskultur verständigt, dann würde ich gerne als positiven Punkt herausheben, auch bezogen auf eine Frage, die am Raum steht, nämlich gibt es ausreichende Förderung, dass ein Stück weit auch die Länder in der Pflicht sind hier, aber dass in dem Konzept auch eine Erweiterung vorgenommen wurde, die ich sehr begrüße, nämlich dass nicht nur das Land, sondern auch Mittel aus den Ländern sozusagen anerkannt werden können. Das erleichtert vieles. Und als letzten Punkt, der mir persönlich auch natürlich wichtig ist, neben dem von Herrn Buggeln genannten Möglichkeit einer Erweiterung um ein Beispiel an Stalag, also sowjetische Kriegsgefangene, ist die Finanzierung der Regelarbeit von arbeitenden Einrichtungen in Bundesförderung. Also das Gedenkstättenkonzept hat sehr, sehr viele sehr positive Entwicklungen in Richtung Gedenkstättenförderung, auch eine Erweiterung. Aber nichtsdestotrotz bleibt eine wichtige Aufgabe eben die nachhaltige Ausstattung der bundesgeförderten Einrichtungen und hier insbesondere auch natürlich mit der Perspektive, dass diese Einrichtungen auch zentrale Steuerungsfunktionen in den Ländern übernehmen können. Das hat Axel Drehkoll gesagt, dem will ich mich gerne anschließen. Dankeschön.
Vielen Dank. Die Kolleginnen und Kollegen, die neben mir sitzen, würden sich eine Antwortrunde, da sie nicht direkt angesprochen sind, für die zweite Runde dann aufheben. Vielleicht kommen ja auch noch aus unseren Reihen Fragen. Ansonsten gebe ich dann zur Abschlussrunde auch hier vorne noch mal das Wort. Wir kommen damit zur zweiten Runde. Es beginnt wieder Frau Schenderlein für die CDU-CSU-Fraktion, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und herzlichen Dank an die umfassenden und sehr aufschlussreichen Antworten dieser ersten Runde. Und tatsächlich würde ich jetzt gerne Fragen an Herrn Dr. Görgen stellen, von daher passt das. Auf der letzten Seite des Entwurfs ist ja die Aussage dort getroffen worden, dass es eine Kommission errichtet werden soll. Welchen Sinn und Zweck soll die dann haben? Denn es gibt ja schon auch eine Expertenkommission, also Größe, Zusammensetzung, wie ist das Vorgehen und wann vor allen Dingen soll sie denn berufen werden? Und wie und in welchem Zeitfenster soll die erwähnte Evaluierung dann erfolgen? Zweite Frage zur Finanzierung. Das ist ja auch schon jetzt mehrmals angesprochen worden, baulicher Erhalt der Gedenkstätten. Wäre es denn nicht sinnvoll, auch an die Konzeptionierung die konkreten Finanzbedarfe mit zu hinterlegen? Wir würden das für sehr wichtig erachten. Und es sind ja auch noch viele offene Vorhaben. Wie gesagt, ich hatte das ja schon eingangs mit erwähnt. Also wenn Sie da noch mal näher drauf eingehen könnten. Und dann habe ich noch inhaltliche Fragen. Und die noch nicht gestellt worden auch, und zwar schon noch mal das Thema der Aspekt und Bewahrung, Konservierung der Zeitzeugengeschichten. Ist es Ihrer Ansicht nach, vor allen Dingen die Frage jetzt an auch die Experten aus der Praxis, ist das ausreichend in dem Entwurf berücksichtigt oder sollte da doch noch mal ein stärkerer Fokus drauf gelegt werden? Und das wurde schon angesprochen, das Thema Antisemitismus. Vor allen Dingen auch, dass es noch mal in der Gedenkstättenkonzeption stärker berücksichtigt werden sollte. Aber wie sollte man hier vielleicht noch mal darauf eingehen? Die aktuellen Bedrohungen und Angriffe auf Gedenkstätten sind ja auch in verschiedenen Berichten Ihrerseits ja mitgenannt worden. Also diese zwei Aspekte würde ich gerne noch mal vertieft nachgefragt haben. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Schinderlein. Ich darf für meine eigene Fraktion, für die SPD jetzt als Berichterstatterin fragen, also in einer anderen Funktion sozusagen hier. Herr Dr. Langer, Sie hatten ja das eben schon bemerkt, dass Sie sagen, der Begriff der Gedenkstätte sozusagen nicht klar formuliert ist. Gibt es Ideen Ihrerseits? Vielleicht können Sie noch 3, 4 Sätze dazu sagen, was sozusagen, wie man grundsätzlich Gedenkstätte definieren könnte, um halt zu einem möglicherweise auch etwas einheitlicheren Bewertungsmaßstab zu kommen? Denn wir wissen ja, dass die Mitfinanzierung der Gedenkstättenlandschaft insgesamt zwar gut begründet, aber doch eher
zufällig gewachsen ist. Also das war jetzt nicht sozusagen eine grundsätzliche Konzeption, die am Anfang stand, sondern das hat sich ja vieles entwickelt in den Jahren und ist dazugekommen. Man hat die Notwendigkeiten in der Politik gesehen, in allen Legislaturen zu Recht, zu sagen, die Länder schaffen das nicht alleine. Es muss eine Bundesmitfinanzierung geben. Es gab unterschiedliche Strukturen in Ost und West. Im Osten hatten wir ursprünglich staatliche 1990 Gedenkstättenstiftung. Die hatten wir im Westen so gut wie gar nicht, sondern waren auch in anderen Trägerschaften. Die Idee, die meine Kollegin Schieder schon angesprochen hat, dass es vielleicht sinnvoll wäre, auf die Länder zuzugehen. Auch das könnte ja eine Idee des Gesprächs mit den Ländern und Inhalt eines solchen Gedenkstättenkonzepts sein, zu sagen, man redet mit Stiftungen in den Ländern, die Länder sortieren sich, sagen, wo sind ihre Schwerpunkte und dann redet man darüber. Es wird, glaube ich, zukünftig ganz schwierig sein, mit jeder einzeln zu reden, von Bundesseite aus. Vielleicht gibt es an Sie alle gerichtet, Sie kommen alle aus Gedenkstätten, eine Idee, finden Sie das gut? Ist das eine gute Idee? Also aus meiner Sicht, aus Ingenieurssicht sozusagen, ist das immer gut, wenn man mit einer Struktur arbeitet. Aber Sie haben da über die Jahre auch schon Ihre Erfahrung. Das wäre vielleicht so ein bisschen als Zukunftsvision auch, was in der nächsten Legislatur mit berücksichtigt werden kann und wie die Gespräche strukturiert und fortgesetzt werden können. Man muss das ja wirklich mal, glaube ich, auf eine strukturell andere Basis als, ja, wir finden wichtig, dass das eine oder andere zu Recht finanziert wird und dann kommen immer wieder welche. Und jeder hat natürlich recht mit seiner Argumentation, wir brauchen mehr. Es ist insgesamt zu wenig Geld da. Aber vielleicht haben Sie eine Idee, wie man das gemeinsam aufsetzen könnte, nochmal nicht dem Zufall überlassend. Vielen Dank. So, dann ist nach mir dran Herr Frömming von der AfD.
Dankeschön. Ja, ich hätte zunächst noch mal eine Nachfrage an Herrn Professor Ganzenmüller. Inwieweit meinen Sie, dass die Kolonialgeschichte, die wir mehr in den Blick nehmen wollen, gut aufgehoben wäre bei dem, was wir unter Postkolonialismusstudien jetzt sehen und verstehen? Also können die Abteilungen, die Studiengänge, die Professoren, die derzeit Postcolonial Studies unterrichten, sind das die richtigen für dieses Thema? Da hatten wir ja gerade in den letzten Tagen auch, sage ich mal vorsichtig, ein paar unschöne Bilder an den Universitäten, jetzt auch gerade mit Blick auf den aktuellen Konflikt in Israel, wo plötzlich Israel dann als Kolonialmacht hingestellt wurde, was ich ausdrücklich so nicht teile. Die zweite Frage knüpft nochmal an dem an, was vorhin gesagt wurde, bundespolitische Verantwortung, das klingt so gut, aber hier ist ja gemeint Geld. Und der Volksmund sagt nicht ohne Grund, wer die Musik bestellt oder bezahlt, der bestimmt nachher auch, was gespielt wird. Also wie wollen wir die Gefahr vermeiden, dass der Bund nicht doch etwas anlegt, was man so gemeinhin den goldenen Zügel nennt? Aus Sicht des Bundesrechnungshofs muss er das sogar tun, dass er konkrete Auflagen macht, dass er überwacht, was mit dem Geld passiert und so weiter. Also ich sehe hier einen gewissen Grundkonflikt und würde deshalb gerne auch noch mal Herrn Drieselmann fragen. Sie haben in Ihrer Stellungnahme ja einiges ausformuliert zum sozusagen volkspädagogischen Ansatz und das sehr kritisch gesehen. Vielleicht könnten Sie das noch mal näher ausführen. Und die letzten Sekunden würde ich gerne noch mal nutzen, um nur fürs Protokoll richtig zu stellen. Sehr geehrte Frau Hartmann, ich habe nicht gesagt, dass die komplette Erinnerungskultur nun ausgetauscht werden sollte und wir uns nur noch auf die positiv identitätsstiftenden Epochen und Ereignisse konstruieren sollten. Ganz im Gegenteil, ich sehe das als Ergänzung und auch die Arbeit Ihres Hauses habe ich immer geschätzt. Ich war oft zu Gast, übrigens auch schon zu einer Zeit, als Sie dort noch gar nicht tätig waren. Also das nur zur kleinen Korrektur.
Vielen Dank. Als nächstes, ich stelle das jetzt um, da nicht mehr formal koalitionär für Bündnis 90 Die Grünen die Koalition. Ja, also Herr Hacker hat mich ja zu Recht darauf hingewiesen, dass wir sozusagen, wir machen ja immer Regierung, Opposition und deshalb als nächstes Bündnis 90 Die Grünen und die FDP danach.
Sehr gerne, Frau Vorsitzende, ja, sehr geehrte Sachverständige. Herr Professor von Rochem, Sie haben gesagt, den richtigen Satz, Gedenkstätten, Arbeit, Gedenkstättenkonzept ist nie abgeschlossen. Ich denke auch, dass die teilweise Äußerungen auch nochmal deutlich gemacht haben, die vielen Leerstellen, die in der deutschen Erinnerungskultur nach wie vor vorhanden sind, dass das ein Auftrag für uns alle alle ist, weit über diese Legislaturperiode hinaus. Ich möchte Sie fragen, Herr Professor von Rochem und auch Herrn Professor Drekoll. Sie haben betont, als positiv, dass die bestehende Gedenkstättenarbeit begleitend evaluiert werden soll, laut neuem Konzept. Und hier möchte ich fragen, was Sie sich von einer Evaluation erwarten und welche Aspekte dabei berücksichtigt werden sollten. An Herrn Professor Ganzenmüller die Frage, Sie haben auch gerade den Zusammenhang der die Faulenbach-Formel genannt, wonach keine Bagatellisierung oder Relativierung stattfinden darf. Die Gedenkstättenkonzeption betont auch, dass die Verbrechen der Kolonialgeschichte nicht länger ignoriert werden dürfen und ermöglicht, dass dass künftig historische Orte deutscher Kolonialgeschichte mittel- und langfristig in die Gedenkstättenkonzeption des Bundes integriert werden können. Wie schätzen Sie den Vorschlag von Herrn Professor Geppert ein, der sich dafür ausspricht, das Gedenken an die Kolonialgeschichte vor allem im internationalen Rahmen zu pflegen? Lagern wir da, vielleicht besteht nicht die Gefahr, dass wir die Geschichte auslagern. Und Herr Professor Geppert, Sie haben gerade den, geht vielleicht über den Anlass der Anhörung auch ein bisschen hinaus, aber es hat mich aufhorchen lassen. Sie haben gesagt, wir sind in einer Phase der Gefährdung der Demokratie. Welche Aspekte der Gedenkstättenkonzeption müssten darauf antworten, wenn Sie vielleicht das auch noch kurz ausführen könnten, worin Sie diese Gefährdung der Demokratie aktuell sehen. Dankeschön.
Vielen Dank. Für die FDP, Herr Harker, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Lieber Kollege Jan Korte, weil ich direkt angesprochen wurde, an mir lag es nicht, dass wir erst heute diese Anhörung durchführen können, sondern ich habe intern als auch im Plenum immer wieder darauf hingewiesen, dass wir vorankommen müssen, dass wir das, was im Koalitionsvertrag hinterlegt ist, auch ab, also erst an und dann abgearbeitet wird und idealerweise mit den Gedenkstätten zusammen und mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag. Ich bin da auf wenig Gegenliebe gestoßen. Ich glaube, wir sollen auch vorsichtig sein bei unseren Formulierungen, wenn wir unser Erinnern austarieren wollen. Und jetzt zitiere ich an unterschiedlich mörderische Systeme. Ich glaube, jedes Erinnern hat seine Berechtigung und allein aus der flächigen Ausbreitung der Anzahl unserer Gedenkstätten, die wir haben, wird dann auch eine gewisse Abschichtung schon automatisch dabei sein. Was ich gelernt habe in den letzten Jahren, ist, dass es nicht ausreicht, das ist gerade schon angesprochen worden, dass wir in der Kulturpolitik Anträge schreiben, in denen wir eine wissenschaftliche Aufarbeitung anmahnen, erfordern, sondern da müssen wir uns in die Pflicht nehmen, dann dafür auch die entsprechenden Programme auszufinanzieren in dem Haushalt, weil das Postulat allein Ressortprinzip in der Regierung, das Postulat des Parlaments allein macht noch keine Ausführung des Ganzen. Und dass wir 35 Jahre nach der friedlichen Revolution uns Gedanken machen, wir wissen eigentlich viel zu wenig, oder 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, auch da wissen wir eigentlich viel zu wenig und beschäftigen uns regelmäßig mit Opfergruppen und was alles noch liegen geblieben ist in den vielen Jahrzehnten. Ein Sonderprogramm brauchen wir, glaube ich, tatsächlich für die baulichen Investitionen. Das darf aber nicht nur die Instandhaltung oder die Gedenkstätte als solche, sondern da geht es eben auch um die Bildungsangebote, um die Räumlichkeiten dafür, dass Schulklassen tatsächlich auch KZ-Gedenkstätten, andere Gedenkstätten besuchen können und nicht, dass es allein daran scheitert, dass es keinen Platz gibt oder dass es keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt. Diesmal genauso brauchen wir die finanzielle, personelle Ausstattung, finanzielle Untermauerung der personellen Ausstattung, dass wir die Bildungsarbeit oder die Ergebnisse auch der Wissenschaftlichen dorthin bringen, wo die junge Generation, wo die Menschen es erleben, ins Netz. Auch das ist konsequente Arbeit. Vielleicht, also mein Wunsch ist, dass wir das Gedenkstättenkonzept in dieser Legislatur noch weiter voranbringen, aber vor allem, dass wir dann auch die finanzielle Untermauerung im nächsten Deutschen Bundestag haben. Deswegen meine Frage an Sie, welchen dringendsten Wunsch oder welchen dringendsten Bedarf haben Sie, was umgesetzt wird? Mehr Geld reicht mir nicht, sondern tatsächlich konkret. Danke.
Vielen Dank. Für die Gruppe Die Linke, Herr Korte, bitte.
Vielen Dank. Auch eine Replik wieder auf den Kollegen Hacker. Ich glaube schon, dass es die Gleichsetzung von NS-Faschismus und SED-Unrecht ist natürlich, es geht nicht um den Vergleich, sondern die Gleichsetzung ist eine alte, schon aus der Adenauer-Zeit, ein Instrument der Totalitarismustheorie in geschichtsrevisionistischer Absicht. Also um das hier einmal klar zu sagen, das ist eine politische Frage, eine geschichtspolitische Frage. Und deswegen halte ich diese Differenzierung hier auch für zentral, dass sie hier Beachtung findet und auch konkretisiert und auch so benannt wird. Das will ich noch mal sagen. Meine zwei Fragen, eine an Herrn Buggel noch mal. Sie hatten in Ihrer Stellungnahme ganz zum Schluss noch mal gesagt, was ist eigentlich die heutige Herausforderung, um junge Menschen dort diese Frage näher zu bringen? Was müssen wir didaktisch, pädagogisch machen und welche Projekte brauchen wir dafür? Vielleicht könnten Sie das noch mal konkretisieren. Und eine Frage an Herrn Neumärker. In Ihrer Stellungnahme auf der zweiten Seite schreiben Sie noch mal, die Zusammensetzung des Expertengremiums für die Projektförderung erscheint immer noch willkürlich und ausgewogen. Das teile ich. Aber vielleicht könnten Sie das noch ein wenig konkretisieren und vor allem, wie könnte man dem Abhilfe schaffen. Und die letzte Anmerkung, weil Frau Schenderlein richtigerweise auf die Finanzierung, insbesondere die nachhaltige Finanzierung, hingewiesen hat. Also das haben Sie ja und Ihre Fraktion durchaus auch ein Stück weit mit in der Hand, dass wir das hier noch auf den letzten Metern vielleicht gemeinsam ja, hinbekommen können.
Vielen Dank. Wir gehen in die Antwortrunde. Es beginnt wieder Professor Buggeln, bitte.
Ja, vielleicht zuerst kurz zu den Kriterien. Ich finde, gerade für die Projektförderung sollte stärker die Qualität und Originalität als wichtigstes Kriterium benannt werden. Und das sollte aus meiner Sicht ganz oben stehen. Exemplarität und nationale oder internationale Stellenwert des Ortes, finde ich, für die Bundesförderung kann man das sozusagen, für die institutionelle Förderung kann ich das noch verstehen. Für die Projektförderung finde ich das nicht gut, weil das dann halt dezentrale Gedenkstätten oder kleinere Orte eigentlich ausschließt. Ich weiß, das ist in der Praxis nicht immer so gehandhabt worden, aber ich finde, man sollte das auch so schreiben. Also es geht um die Qualität und Originalität des Entwurfs in der Projektförderung und nicht um den nationalen oder internationalen Stellenwert des Ortes, sondern auch kleine Gedenkstätten können fantastische Dinge schreiben, die total wichtig sind und für Ort, für Schulklassen einfach extrem bedeutsam sind. Herr Kalk hat noch mal gefragt, was ist denn eigentlich wichtig? Ich war Freitag mit einer Gruppe von Studierenden im Jüdischen Museum Rendsburg. Fantastisch. Der sehr junge Leiter hat dort zusammen mit einer Schulklasse, die hat den ganzen Prozess der Ausstellungseröffnung sozusagen begleitet, die Ausstellung mit konzeptioniert. Das ist die beste Ausstellung, die ich jemals gesehen habe für Schulklassen, wie man Schulklassen sozusagen Geschichte und jüdische Geschichte nahebringen kann. Das ist ein ganz kleines Museum, finde ich fantastisch. Also da kann man einfach zusammenarbeiten mit Schulklassen in der Ausstellungsführung. Ist zum Beispiel total toll und kann hervorragende Sachen bringen. Ein kurzer Punkt sozusagen, Kolonialismus, für mich ist ganz klar, ist ein Staatsverbrechen und ich denke einfach im Konzept sollten die Dinge und die Unterschiede klarer benannt werden. Es war, glaube ich, früher sehr viel umstrittener. Ich glaube, wenn wir uns heute hier mit der Expertenrunde hinsetzen können und wir sollten sagen, was sind die Unterschiede zwischen NS, DDR und Kolonialismus, dann würden wir da relativ auch aus unterschiedlichen Perspektiven auf einen einheitlichen Nenner kommen. Und das könnte man dann auch in dieses Papier übernehmen. Also das würde ich uns zutrauen und dann bleibt es nicht so. Also dieser Faulenbach-Kompromiss, das wirkt dann einfach ein bisschen hohl. Er ist zwar völlig richtig, aber wenn man nicht benennt, was die Unterschiede ist, dann klingt es für mich immer hohl und dann ist es nicht so richtig gefüllt. Und ich hätte es lieber praktisch genau benannt. Ich mache einfach mal früher Schluss.
Alles gut. Wir ja auch. Herr Professor Dreko.
Ja, zunächst zur Evaluation. Ich übergebe das mal Oliver von Wrochem. Ich habe jetzt fieberhaft noch mal meine Stellungnahme durchforstet. Ich glaube, so viel habe ich dazu nicht geschrieben. Also ich überlasse es mal Olli. Finde ich aber grundsätzlich gut. Vielleicht zu dem Begriff, weil das kann vielleicht helfen, auch noch mal was zu erklären. Ich finde es auch wichtig, diese Begriffsdefinition, ob sie in so einem Papier stehen muss, weiß ich ich persönlich noch nicht, aber tatsächlich ist es notwendig, glaube ich, auch um auf die Vielschichtigkeit der Gedenkstättenarbeit zu verweisen. Ich glaube, das ist schon ein herausragender Aspekt. Es sind sehr lange in meiner Wahrnehmung Institutionen gewesen, die vor allem über ihre didaktische Arbeit her definiert worden sind. Und erst relativ spät sind die musealen Funktionen und andere Funktionen, Gebäudeerhalt, weil die Gebäude ja auch historische Quellen sind, sogenannte Realquellen, stärker ins Bewusstsein gekommen, auch, glaube ich, stärker ins Bewusstsein der Gedenkstätten selbst. Da kann man nicht unbedingt immer nur sozusagen die Verantwortung nach außen suchen. Ich sage das deshalb, weil ich glaube, dass viele der hier gestellten Fragen auch damit zusammenhängen. Demokratie und Demokratiegefährdung und die Frage nach konkreten Antworten, was brauchen wir eigentlich für Geld neben Bauinvest? Ich glaube, dass wir stärker als bisher auch um Antisemitismus oder Rassismus zu bekämpfen, auf Kooperation und Neudeutsch auf unseren Outreach achten müssen. Also wie können wir systematisch mit zivilgesellschaftlichen Initiativen vor Ort zusammenarbeiten, die häufig ein herausragendes Engagement haben, in meiner Wahrnehmung aber dann manchmal auch Ermüdungserscheinungen erkennbar werden, häufig viele, viele finanzielle Schwierigkeiten. Und wenn wir da in die Lage versetzt werden würden, stärker in den Regionen auch, die uns umgeben und in denen ja auch gewählt wird, wirken zu können, wäre das ein ganz großer Vorteil. Das gilt dann übrigens auch für Personal in den Gedenkstätten. Gute Pädagogik ist sehr personalintensiv. Eine Systematisierung auch der Zusammenarbeit mit Schulen, dass auch Personal mal an die Schulen gehen kann, so eine Führung vorbereiten kann, nacharbeiten kann. Ich glaube, das gilt nicht nur für die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, dass das einfach nicht leicht leistbar ist mit dem, was wir haben. Das wäre dann auch meine Antwort nochmal auf die Frage der Digitalisierung und der Zeitzeuginnenschaft. Und wie gesagt, da möchte ich gar nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen, Person oder Institution. Nur ich war lange im Institut für Zeitgeschichte und ich meine, da haben wir schon 2013, 2014 über Aspekte der Digitalisierung und wie wir Bibliotheksbestände Open Access mäßig einem breiten Publikum zur Verfügung stehen können. Das diskutieren wir jetzt gerade in der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten und sind noch längst nicht so weit. Also ich glaube, und das wird in Papier ja auch dieses Desiderat, dass wir in Digitalisierung viel machen müssen. Das wird ja auch hervorgehoben, aber das möchte ich noch mal wärmstens unterstützen, weil wir haben einfach in solchen klassischeren Bereichen, die jetzt viele Einrichtungen betreffen, nicht nur Gedenkstätten, glaube ich, viel Nachholbedarf. Und das betrifft aber auch die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Letzte Bemerkung. Ich kann diese notwendige Zusammenarbeit von Bund und Land, gerade wenn es um solche Fragen, wie kann man zivilgesellschaftliche Kooperationsmodelle unterstützen, auch als Bund, wobei doch die Kulturländersache ist, wie kann man das machen? Daher kann ich nur sagen, ich würde den regelmäßigen Austausch sehr begrüßen. Letzte Bemerkung. Ich bin ja wirklich ein ganz großer Verfechter der dezentralen Struktur, finde das ganz wichtig, will aber auch noch mal hervorheben, dass auch für viele Überlebende oder jetzt deren Angehörige natürlich auch ein ganz wichtiges Signal ist, dass der Bund auch in der Finanzierung drin ist. Ja, danke.
Vielen Dank. Herr Drieselmann, bitte.
Das ist natürlich die Frage, die Herr Frömming aufwirft, die Frage nach der finanziellen Abhängigkeit der Gedenkstätten oder vergleichbarer oder jedenfalls verwandter Institutionen. Das Sprichwort enthält Wahrheit. Ich glaube also daran, dass institutionelle Vorkehrungen getroffen werden müssen, hier tatsächlich die Autonomie der Gedenkstätten auch häufig als wissenschaftliche Einrichtungen zu stärken. Ich greife noch mal den Gedanken der landeseigenen Gedenkstättenstiftungen auf. Das ist aus meiner Sicht eine richtige, eine gute Idee. Ich höre gern, was Herr Professor Buggeln berichtet aus dem Jüdischen Museum. Das ist ein, wie ich finde, häufig zu machendes Erlebnis, zu sagen, wenn man vor Ort ist, genügend Zeit hat und jemanden beteiligen kann an dem, was man da tut mit Geschichte, und zwar an wesentlicher Stelle, eben zum Beispiel bei der Einrichtung einer Ausstellung, dann ist das ein nachhaltiger Erfolg. Viel nachhaltiger, als eine Stunde irgendwo geführt zu werden, wo man mit dem Bus hinfahren musste. Ich glaube, die Erfahrung, dass Geschichte allgegenwärtig ist, nicht erst hinter der nächsten Hausecke zu finden ist, ist wichtig, denn es stärkt die Bereitschaft, sich mit geschichtlichen Ereignissen auseinanderzusetzen. Und ich sage, kollektive Verantwortung wahrzunehmen. Ich antworte auch ein bisschen auf Fragen, die gar nicht mir gestellt worden sind. Ich habe eben auch darüber nachgedacht, als Frau Kaminski so nachdrücklich darauf bestanden hat, es gehe um staatlich begangenes Unrecht. Und ich habe dummerweise vorhin nicht mitgeschrieben, Frau Dr. Hartmann ist zitiert worden mit einem Holocaust-Zitat, das sei längst nicht verstanden oder aufgenommen. Ich habe gesagt, Mensch, das hätte ich mir aufschreiben müssen, denn ich denke, der Holocaust, der massenhafte Mord an Juden hat eine lange Vorgeschichte. Und manchmal ist sozusagen die Faszination des Bösen, die Faszination des Massenmordes führt dazu, dass wir die Rand- und Vorgeschichte nicht zur Kenntnis nehmen. Beispielsweise die massenhaften Plünderungen durch Nachbarn von jüdischen Familien, die deportiert worden sind. Darüber schweigen wir. Vielleicht fällt es uns auch leicht, darüber zu schweigen, weil unsere gesamte Aufmerksamkeit blockiert ist von Gaskammern. Aber das eine ohne das andere geht nicht. Beides gehört zusammen. Und das Plündern von Wohnungen deportierter Juden durch Nachbarn ist Bestandteil des Unrechts. Und wir müssen es zur Kenntnis nehmen. Und wir müssen klar machen, dass ohne den weit verbreiteten Antisemitismus der Holocaust nicht so oder vielleicht gar nicht hätte stattfinden müssen. Und das ist nicht staatlich begangenes Unrecht. Das ist sozusagen, und da bin ich dann so ein bisschen demokratieskeptisch, quasi Antisemitismus von unten.
Vielen Dank. Herr Professor Ganzenmüller, bitte.
Strittig, dass es sich hier um Gesellschaftsverbrechen handelt, aber der Staat ist natürlich hier ganz entscheidender Akteur in dieser ganzen Geschichte. Aber zu der Frage von Herrn Grundl. Letztlich denke ich, dass, wie Sie das gesagt haben, die Gedenkstättenkonzeption eigentlich die Stärke hat, dass es das Gedenken an den Kolonialismus ermöglicht. Und ich bin vielleicht mehr wie andere hier gar nicht so traurig darüber, dass das eine gewisse Offenheit hat. Man kann auch kritisieren, dass man das etwas hätte konkreter fassen müssen. Aber letztlich hat diese Offenheit birgt die Möglichkeit, dass wiederum Gedenkstätten, die nun durch gesellschaftliche Initiative entstehen, und das ist, denke ich, der Weg, wo wir auch andere Gedenkstätten entstanden sind, nun von bundespolitischer Seite unterstützt werden. Ich halte nicht so viel von politischen Setzungen, die da vorgenommen werden, sondern eigentlich eher von einer Förderung und Begleitung. Und dafür ist diese Offenheit natürlich auch wiederum eher eine Chance und weniger ein Problem. Anders, das wäre das, wonach Sie gefragt haben, nach den Tatorten der kolonialen Verbrechen, die natürlich im Ausland liegen. Da muss natürlich, da hat die Bundesrepublik Deutschland eine ganz entscheidende Verantwortung. Das ist dann aber ja nicht Aufgabe von BKM, sondern vom Auswärtigen Amt. Hier geht es um die sogenannten Täterorte. Und ich denke, es gibt noch keine Gedenkstätten und insofern sollte man auch gucken, wie sich die gesellschaftliche Debatte entwickelt, wo solche Orte entstehen. Und hier sollte der Bund dann fördernd begleiten. Zu der Frage von Herrn Frömming. Die Postcolonial Studies sind ja eigentlich eine Forschungsperspektive. Und es gibt hier Personen innerhalb der Postcolonial Studies, die tatsächlich Israel als Kolonialmacht sehen, auch eine Parallelisierung von Kolonialverbrechen und der Shoah letztlich betreiben. Da würde ich auch immer widersprechen und auch heftig widersprechen. Aber das sind eben einzelne Vertreter und eigentlich einzelne Repräsentanten dieser Forschungsrichtung. Man kann das nicht einer Forschungsrichtung insgesamt zu Last legen, denn die ist ausdifferenziert. Zum Schluss vielleicht noch der Punkt der Evaluation. Das scheint mir eigentlich auch ganz gut und sinnvoll, nach 25 Jahren hier auch mal zu evaluieren, auch im Hinsicht der bundespolitischen Förderung. Tatsächlich würde ich aber das, was Frau Schendelein gesagt hat, aufgreifen und sagen, es gibt ja bereits eine Expertenkommission bei BKM. Die Frage ist tatsächlich, warum eine zweite wissenschaftliche Kommission, werden da nicht Doppelstrukturen geschaffen letztlich?
Vielen Dank. Herr Professor Gebhardt, bitte.
Ja, vielleicht zunächst auch im Anschluss an das, was Herr Ganzenmüller gesagt hat. Ich glaube nicht, dass die internationale Kooperation, für die Herr Görgen ja auch geworben hat, sozusagen unter Apologieverdacht stehen sollte. Man kann, glaube ich, international kooperieren, ohne dass das sozusagen eine Auslagerung oder Ablenkung von deutschen Verantwortlichkeiten und auch Schuld beinhaltet. Herr Grundl, ich buchstabiere gerne aus, was ich unter Gefährdung der Demokratie verstehe. Ich glaube, im Kern ist es ein schwindendes Vertrauen in die Lösungskapazitäten der repräsentativen Demokratie. Damit geht einher wachsende Parteienskepsis. Damit geht einher Verächtlichmachung des Parlaments von außen, aber auch innerhalb des Parlaments und Schwierigkeiten der Regierungsbildung, die zunehmen. Wir sehen das in Sachsen und Thüringen, was passiert, wenn Parteien auf der äußersten Rechten und Linken sich parlamentarischer Kompromissbildung und auch Koalitionsbildung entziehen. Das macht, ich war immer dagegen, sozusagen Weimarer Verhältnisse verfrüht auszurufen, aber ich glaube, diese Art von Gefährdungen sind doch ein Argument für das, was ich in meiner ersten Stellungnahme gesagt habe, dass man sich mit der Demokratiegeschichte intensiver auch in der Gedenkstättenarbeit beschäftigen sollte. Wir waren lange der Meinung, mit dem Grundgesetz sind wir gefeit. Wir haben die Lehren aus der Weimarer Reichsverfassung gezogen. Nun ist die Weimarer Reichsverfassung von der jüngsten Forschung eher sozusagen positiver gewertet worden als in der Vergangenheit. Und es ist offensichtlich nicht so einfach. Es ist mit dem Grundgesetz als sehr guter Verfassung nicht einfach getan, sondern es geht um parlamentarische politische Praxis und auch Bildungsarbeit. Letzter Punkt, Herr Bugeln, ich glaube sofort, dass wir beide uns einigen können. Ich glaube, was sozusagen Unterschiede und Kriterien und auch Ähnlichkeiten von Staatsverbrechen anbetrifft. Aber wir sollten nicht zu früh in Harmonie, glaube ich, ausbrechen. Ich denke, der Elefant im Raum ist ja verschiedentlich dann doch schon angesprochen worden, ist der Antisemitismus. Es gibt verschiedenartigen linksextremen, rechtsextremen Antisemitismus, aber es gibt eben doch aus den verschiedenen Richtungen einen sehr, sehr starken israelbezogenen Antisemitismus. Und wir müssen schon darauf achten, dass die Thematisierung des Kolonialismus und der Kolonialverbrechen nicht ein Vehikel wird für antiwestlichen, antidemokratischen, auch antiisraelischen Aktivismus. Das ist, glaube ich, eine der Schwierigkeiten, mit denen man es zu tun hat, wenn man das, was ich vorhin gesagt habe, stärker und schärfer ausbuchstabiert. Also Herr Görgen in BKM, Sie wissen, wovon die Rede ist. Das ist toxisch, das ist unglaublich schwierig. Und da sind wir gerade am Anfang und nicht am Ende der geistigen Auseinandersetzung damit.
Vielen Dank. Frau Hartmann.
Genau, ich fasse mich kurz. Herr Drieselmann, ich habe Ihr Plädoyer, glaube ich, nicht ganz verstanden. Können wir vielleicht später noch ausdiskutieren. Natürlich geht es immer darum, staatliches Handeln und gesellschaftliche Beteiligung zusammenzudenken und auch zusammen zu vermitteln. Und natürlich beginnt der Holocaust auch nicht erst mit der Errichtung der Gaskammern, wie auch immer. Genau, vielleicht, also ich habe jetzt ja auch keine konkrete Fragestellung bekommen, aber die Frage des Antisemitismus, da gab es ja, glaube ich, auch die Frage, wo könnte man das noch mal stärker machen? Also Antisemitismus, Rassismus oder andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Ich habe das ja auch in meiner Stellungnahme erläutert. Ich glaube, dieser Punkt Angriffe auf den freiheitlich-demokratischen Konsens, ich finde den Punkt nicht schlecht zusammengefasst und trotzdem könnte man den noch akkurater und deutlicher und konkreter benennen, worum es da genau geht. Ich glaube, mich zu erinnern, dass ich jetzt Begriffe wie Antisemitismus nicht allzu oft in der Gedenkstättenkonzeption gefunden habe, aber vielleicht korrigiert er mich. Ich glaube, man könnte das, wie gesagt, unter dem Punkt noch mal konkretisieren und vertiefen. Vielleicht sogar auch also die Bekämpfung von Antisemitismus und Rassismus vielleicht auch als konkretes Förderfeld benennen. Und der andere Punkt, die Frage nach, was brauchen wir am dringendsten, das ist jetzt natürlich schwer zu beantworten, weil jeder Erinnerungsort vor anderen Herausforderungen steht. Und gleichzeitig gibt es auch vieles, was wir gemeinsam haben. Ich würde mir grundsätzlich wünschen, dass das, was unter der Projektförderung steht, mehr eigentlich zur Regelförderung wird. Insbesondere auch der Punkt des Förderfelds 3, Projektförderung im Bereich Vermittlung und anwendungsorientierte Forschung. Darunter fallen wirklich ganz, ganz viele wesentliche inhaltliche Bausteine und Aspekte, zu denen wir tagtäglich arbeiten. Und das sozusagen im Feld der Projektförderung aufgehen zu lassen, ist meines Erachtens zu wenig.
Vielen Dank. Frau Dr. Kaminski, bitte.
Ja, die Herausforderungen, vor denen die Gedenkstätten nicht nur oder nicht erst seit einem oder zwei Jahren stehen, sondern schon seit vielen Jahren, sind ja wirklich sehr eindringlich, finde ich, in dem vorgelegten Entwurf beschrieben worden. Und ich finde, dass es tatsächlich sinnvoll ist, da sehr klare Kriterien auch anzulegen, auch um deutlich zu machen, was kann der Bund hier überhaupt leisten. Weil was wir ja zumindest für den Nach-45er-Bereich immer wieder aus verschiedenen Gedenkstätten gespiegelt bekommen, ist, dass die Gedenkstätten natürlich nicht in der Lage sind, Defizite, die es in anderen Bereichen gibt, wie beispielsweise der schulischen Bildung, was die Wissensvermittlung über die Zweite, aber mittlerweile ja auch über die NS-Diktatur betrifft, das ausgleichen zu können. Also Gedenkstätten können nicht als Reparaturbetrieb für das, was in anderen Bereichen nicht stattfindet oder unzureichend stattfindet, herhalten. Und es gibt ja diesen schönen Satz, alles, was ich nicht weiß, muss ich glauben. Und wir sind natürlich in der Situation, dass wir jetzt nicht nur eine vielfältige Gesellschaft haben, was den familiären Hintergrund von Schülerinnen und Schülern betrifft, sondern wir sind mittlerweile bei der dritten Nachwendegeneration, wenn man das mal so salopp sagen kann, die bringen genauso wenig eigenes Wissen oder eigenes Einschätzungsvermögen in Bezug auf die etwas fernere und jüngere und jüngste deutsche Geschichte mit, wie Leute, die vielleicht zugewandert sind.
Vielen Dank. Herr Dr. Langer, bitte.
Ja, ich bin noch mal gefragt worden in Richtung Gedenkstättendefinition und Entwicklung innerhalb der Gedenkstättenlandschaft. Eine Definition ist mir deshalb so wichtig, weil es ein landläufiges Verständnis von Gedenkstätten gibt, was nicht zwischen Gedenkstätten, Mahnen und Denkmalen, Ehrenmalen, Friedhöfen und so weiter unterscheidet. Und das bemerke ich auch manchmal in der Politik, dass das nicht so klar ist. Und Gedenkstätten von heute zeichnen sich also dadurch aus, dass sie natürlich einen historischen Ort in besonderer Weise markieren, der mit einem bestimmten Verbrechen verbunden ist. Und dass dort eben vor allen Dingen nicht mehr nur, wie es die ursprüngliche Aufgabe war, der Toten gedacht wird in ehrenvoller Weise, sondern dass eben auch historisch-politische Bildung dort stattfindet, dass man sich mit den Schicksalen der Opfer auseinandersetzt, aber auch wie Täter zu Tätern wurden und das gesellschaftliche Umfeld ausleuchtet. Das wird im Prinzip in dem Kapitel, ich glaube, Wesen und Aufgaben der Gedenkstätten auch sozusagen im Wesentlichen umschrieben. Es erklärt sich nur dann nicht richtig für den Leser, warum dann trotzdem Orte, die keine Gedenkstätten sind, eigentlich gefördert werden. Und das sind sehr viele Institutionen und Einrichtungen. Das müsste eigentlich konkret, finde ich, herausgearbeitet werden. Ja, die jetzige Fortschreibung hat ja einen langen Vorlauf. 1999 ist die erste Fassung aufgesetzt worden, 2008 novelliert worden. Und seitdem hat sich natürlich sehr viel verändert. Und was die Herausforderungen angeht, findet sich ja sehr viel, was den Gedenkstätten auch wichtig ist, viel wieder in diesem Papier. Was aber eine große Blackbox ist, ist das Thema der institutionellen Förderung. Dort werden die Einrichtungen, die offensichtlich gefördert werden, benannt. Aber es wird auch nicht gesagt, ist das jetzt der Status quo? Ist diese Liste abgeschlossen? Wenn sie es wäre, würde ich das sehr bedauerlich finden, eben weil sich die Gedenkstättenlandschaft seit 2008 sehr verändert hat. Um pro domo zu sprechen, 2007 ist zum Beispiel auch unsere Stiftung gegründet worden mit 7 Gedenkstätten an 9 Standorten. Und in dem Fall engagiert sich eben auch das Land sehr stark. Wir haben ja nicht in allen Bundesländern solche Gedenkstättenstiftungen. Und die sind natürlich wichtig, weil ich das genauso sehe, dass die Länder in erster Linie in der Pflicht sind. Aber ich sehe in unserem eigenen Fall eben, dass das Land auch an einer Grenze angekommen ist. Und insofern sind solche Gedenkstättenstiftungen, die also Orte, die exemplarisch für verschiedene Verfolgungskomplexe stehen, natürlich in besonderer Art und Weise geeignet, also auch mit bei diesen Dingen mit berücksichtigt zu werden. Das wäre das, was ich dazu noch sagen möchte.
Vielen Dank. Herr Professor Vrochen.
Ja, ich würde gerne auf zwei Fragen antworten. Das eine ist die Frage, was brauchen Gedenkstätten besonders? Die andere Frage, was erwarten wir von einer Evaluation der Gedenkstättenarbeit? Ich würde gerne mit dem zweiten anfangen. Ich bin nicht sicher, ob das derzeitige Gremium wirklich geeignet ist, wenn man ernsthaft das koloniale Erbe mit aufnehmen möchte in die Förderung. Da müsste man schon überdenken, wer darüber entscheidet und unter welchen Kriterien. Es wäre auch wichtig zu überlegen, für was ist der Bund tatsächlich federführend zuständig in einer föderalen Kultur. wie in Deutschland. Mit welchen Perspektiven nimmt man weitere Orte auf sozusagen an der Stelle und wer sollte darüber befinden? Und ich habe mich ausgesprochen in meinem Statement, dass sozusagen bestehende Gedenkstätten aus dem NS- und dem SED-Bereich daran beteiligt sind, um das zu verhindern, dass man wieder nebeneinander herarbeitet. Das eben sozusagen besser sollte man es verzahnen und eben gemeinschaftlich entwickeln und diskutieren. Zum zweiten Thema. Was brauchen Gedenkstätten besonders? Das gilt natürlich in der Fläche, kann man das nicht beantworten, weil bundesgeförderte Gedenkstätten haben andere Erwartungen als nicht bundesgeförderte Gedenkstätten. Die Projektförderlinien, die aufgesetzt sind, sind sehr gut, helfen insbesondere nicht bundesgeförderten Gedenkstätten, natürlich auch geförderten Gedenkstätten des Bundes, aber natürlich die zentrale Frage bleibt, an welchen Punkten braucht es eine bessere Ausstattung, braucht es eine finanzielle, personelle Ausstattung, gerade um die bundesgeförderten Gedenkstätten, die ja auch einen besonderen Auftrag vom Bund her bekommen, eben dazu zu ertüchtigen, ihre Arbeit gut zu machen an der Stelle. Das wären die beiden Punkte. Und wenn man über Evaluation nachdenkt, weil ich noch eine Minute habe, geht es ja auch darum, sich selber zu befragen. Also gegebenenfalls auch Wirksamkeitsforschung anzustellen, die fehlt in der Regel. Was erreichen Gedenkstätten wirklich? Warum beispielsweise wählen sehr viele junge Menschen antidemokratische Parteien? Was haben sozusagen Gedenkstätten für Aufgaben oder methodisch müssen sie sich verändern, um tatsächlich einen Transfer zu leisten von dem, was historische Verantwortung und Verbrechen damals sind, hin zu einer demokratischen Gesellschaft in der Gegenwart? Was hat die Vergangenheit sozusagen noch für Menschen heute für eine Bedeutung und wie kann diese Bedeutung so vermittelt werden, dass eben auch Menschen da entsprechend erreicht werden?
Vielen herzlichen Dank. Frau Zupke, bitte.
Ich hatte ja 30 Sekunden früher geändert. Dürfte ich nur nutzen, um Herrn Gepper zu antworten kurz?
Eigentlich nicht, aber da alles anders ist, dürfen Sie das heute.
Das ist sehr nett, danke. Ich sehe nicht so ganz, was die klare Benennung kolonialer Verbrechen zur Förderung des Antisemitismus beitragen kann. Wenn ich sage, es wurde ein Genozid an den Herero und Nama begangen, es gab sozusagen Kolonialkriege, in denen indigene Bevölkerung massakriert wurde, es gab eine koloniale Sonderjustiz nach Hautfarben, dann weiß ich nicht, wie das den Antisemitismus fördern kann. Von daher sehe ich das Problem nicht so richtig.
Alles anders, Herr Gebhardt, möchten Sie noch mal antworten?
Ich hatte auch 24 Sekunden vorher.
Das ist ja für uns auch spannend.
Wir können das gerne draußen. Es ging mir nicht darum, die inhaltliche Einigung in Frage zu stellen, sondern die Konsequenzen, die ein breit angelegtes staatliches Gedenken und eine Förderung impliziert mit der Frage, was wird da alles gefördert? Und da sind einfach die Implikationen, glaube ich, das haben wir ja erlebt, nicht ganz von der Hand zu weisen, dass das auch einen Zusammenhang mit israelkritischem Antisemitismus haben kann.
Wir freuen uns auf die Fortsetzung der Diskussion. Nein, vielen Dank. Frau Zucker hat jetzt das Wort.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank erstmal für die tolle Arbeit in den letzten Monaten an die Sachverständigen und anderen, die jetzt heute nicht hier sind, an BKM. Also ich bin sehr glücklich, dass dieser Prozess jetzt letzten Endes so gelaufen ist, wie er gelaufen ist, dass wir heute hier sitzen können und über einen erstmal so guten Entwurf so konstruktiv sprechen können. Ich hätte einige kurze, pragmatische oder konkrete Sachen, aber erstmal möchte ich auch sagen, dass natürlich diese Debatten und die Erstellung eines Konzeptes nur Teil unserer Erinnerungskultur sind und nebenbei die Praxis ja weiterläuft. Und wir haben inzwischen Hoheneck eröffnet, wir haben einen Standort für das Mahnmal. Das ist ja trotzdem, geht das ja alles weiter. Und aus meiner Sicht sollte auch das Gedenkstättenkonzept, das ist mir irgendwie jetzt so aufgefallen, vielleicht nicht nur alle 15 Jahre angeguckt werden, sondern vielleicht einmal in der Legislatur aufgrund der sich ja auch ständig verändernden Welt, auch unserer Welten. Aber erstmal haben wir jetzt eine richtig gute Grundlage. Und die zwei konkreten Punkte, die ich ansprechen wollte, ist nochmal zur gesamtdeutschen Verantwortung. Ich bin ja in diesen Tagen, die ja sehr vom Mauerfall und den Jubiläumsfeiern und so weiter geprägt waren, war ich auch in Westdeutschland und mir ist nochmal so aufgefallen, diese gesamt also diese gesamtdeutsche Sicht und Aufarbeitung. Wenn wir reden über einen Mauerfall, der natürlich zweifelsohne eine ganz, ganz wichtige, oder der Bau der Mauer und dann der Mauerfall wichtige Bedeutung hat. Aber aus meiner Sicht ist noch nicht konturiert genug herausgearbeitet. Der Beginn, also der Ausbau der innerdeutschen Grenze, der ja am 26. Mai 1952 begonnen hat und die Aktion Ungeziefer ja eine Folge dessen war. Über die Aktion Ungeziefer sprechen wir, was ich auch völlig richtig finde, auch über alle anderen Zwangsaussiedlungssachen. Und ich würde mir wünschen, dass wir auch diesen Teil der Grenze, dass wir den noch mehr beleuchten im Zusammenhang auch mit den Gedenkstätten drumherum. Und das zweite Konkrete, was ich noch benennen wollte, ist die Geschichte des Häftlingsfreikaufs, wo wir sozusagen mit Kassberg jetzt eine tolle neue Gedenkstätte haben. Aber auf der anderen Seite haben wir auch Gießen als zwei Seiten einer Medaille. Und ich weiß es einfach aus Gesprächen mit Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen vor Ort, dass sie sich natürlich auch sehr wünschen würden, wenn unter dem Aspekt dieser gesamtdeutschen Verantwortung Häftlingsfreikauf diese beiden Gedenkstätten auch vielleicht, wenn das möglich ist, stärker dort auch noch mal benannt werden würden. Und dann war mir noch wichtig, ja natürlich, dass Sachen wie das Forum für Opposition Widerstand, was nun auch schon immer mitgeschleppt wird, dass wir das auch nicht aus dem Blick ich weiß, es ist auch benannt, aber vergessen, und dass man natürlich dann, ist das auch wieder die Frage nach dem Geld. Eine letzte Sache noch, Gremienstruktur. Ich würde mir wünschen, dass man auch die Opferverbände und die Opferperspektiven mehr in die Gremienarbeit mit einbezieht und sei es als Gäste. Aber dass sie sich da auch mehr gesehen fühlen und ihre ureigenen Perspektiven auch einbringen können. Das bringe ich auch nochmal mit, auch das denke ich selber, aber auch als Auftrag. Okay, vielen Dank.
Vielen Dank. Herr Neumerker, bitte.
Ja, ich habe sowohl eine Abschlussbemerkung, beziehungsweise ich muss ja die Frage von Herrn Korte noch beantworten. Ich versuche mal einen Vierschritt. Das eine ist, Oliver von Rochum hat darauf hingewiesen, dass es strukturellen Ungleichgewicht zwischen Nationalsozialismus und SED-Aufarbeitung gibt. Im SED-Bereich gibt es eine Bundesstiftung, die auch fördert. Die gibt es so im NS-Bereich nicht. Wenngleich es die Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft gibt, aber die hat nun mal auch viele andere Themen. Und deshalb müssen viele NS-Gedenkorte und auch Bundesstiftungen eben Projekte beantragen, auch bei der BKM. Und wenn der Kern der Gedenkstättenkonzeption NS- und SED-Diktatur ist und jetzt durch den Kolonialismus erweitert wird, würde ich auch diese Zusammensetzung des Expertengremiums einfach auch mal evaluieren. Denn die ist auch einfach fortgeschrieben worden. Und mir fehlen da klare Kriterien, wer dabei ist und wer nicht. Also ich habe nichts gegen die großen Geschichtsmuseen dieses Landes. Aber sind das die Expertinnen und Praktiker, die über solche Projektanträge von kleinen Initiativen beraten sollten? Glaube ich eher nicht. Ich würde das Spektrum erweitern, Bundeseinrichtungen, Ländereinrichtungen, vielleicht auch kommunale Einrichtungen. Also Leute, die einen bestimmten Sachverstand mitbringen. Und dann hat das, glaube ich, ein besseres und vor allem transparenteres Fundament. So, dann Punkt 3. Die Evaluierung der Gedenkstätten hätte eigentlich am Anfang vielleicht der Konzeption stehen können. Wenn sie jetzt in Angriff genommen wird, finde ich das sinnvoll, ebenso, dass möglicherweise andere Orte künftig einbezogen werden. Bisher gilt ja immer das Omnibusprinzip, wie uns gesagt wurde. Wenn einer aussteigt, darf ein anderer einsteigen. Das sollte man überdenken. Und auch bei der Auswahl der Kommissionen sollte man möglichst breit denken, unabhängige Kommissionen aus Wissenschaftlern, Experten, Praktikern und auch externem Sachverstand einfach. Das finde ich immer nur mit denselben Leuten über dieselben Dinge beraten. Und da bin ich schon bei Punkt 4. Die Frage, die auch Deborah Hartmann angesprochen hat. Es gibt viele Themen in unseren Bereichen, die müssen jenseits der Projekte gefördert werden. Ich erinnere daran, dass der Deutsche Bundestag dankenswerterweise 2020 im Februar den Beschluss gefasst hat, die asozialen und Berufsverbrecher zu rehabilitieren und auch eine Wanderausstellung initiiert hat. Der Forderungskatalog im Bundestagsbeschluss ist aber wesentlich, wesentlich länger. Dasselbe gilt für den Forderungskatalog beim Mahnmal für die Zeugen Jehovas. Dasselbe gilt für den Antrag zum Thema Euthanasie und Zwangssterilisation. Das sind Dinge, die genuin zu unserer Erinnerungskultur gehören, aber wir, und das hat Axel Drehkoll unterstrichen, wir können eben nur bedingt forschen und man bräuchte eine stärkere Vernetzung der Forschung und der Gedenkstätten und eine stärkere Unterstützung der Gedenkstätten bei der Forschung. Danke.
Vielen Dank. Herr Dr. Görn, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Danke auch für die zweite Runde. Vielleicht, wenn Sie erlauben, zunächst mal, Frau Abgeordnete Schenderlein, auf Ihre zwei Fragen. Wenn Sie die letzte Seite sich anschauen, dann steht da im Grunde das, was Herr von Vrochem heute auch noch mal gesagt hat, erst evaluieren, dann kommissionieren. Also die Idee dahinter ist ein bisschen, da würde ich auch Herrn Neumärker sanft widersprechen. Die Arbeit, die wir jetzt gemeinsam gemacht haben, ist ja eine neue Verständigung, auf deren Grundlage man dann auch erst wieder evaluieren kann. Deswegen haben wir uns dieser gemeinsamen Arbeit ja auch ein bisschen unterzogen. Und deswegen ist es auch sinnvoll, dann auf der Grundlage einer Aktualisierung dann in die nächste Evaluationsrunde zu gehen. Und dann kommt erst die nächste Kommission. Sehr aufmerksam habe ich Ihren Vorschlägen zugehört, dass es besser wäre, das in einem regelmäßigen Rhythmus zu machen, als nach dem sogenannten Ruckelverfahren, nachdem einmal pro Legislaturperiode oder alle zwei Legislaturperioden, jedenfalls nach politisch-historischen Zufällen, der Auftrag kommt, das Gedenkstättenkonzept zu aktualisieren und es dann zu schwierigen politischen Diskussionen kommt. Ich glaube, da könnte man sich durch eine Regelmäßigkeit und durch eine prozessualere, größere Sicherheit, könnte man sich da viel ersparen. Ihre zweite Frage, Frau Abgeordnete Stenderlein, ging auf die Finanzierung. Ich habe mir dann eben noch mal die Titelgruppe angeschaut. Bestimmte Teile des Bundeshaushaltes sind auch historisch gewachsen. Wenn Sie den finanziellen Beitrag des Bundes anschauen, dann sehen Sie in dieser Legislaturperiode einen vernünftigen Aufwuchs ungefähr von 12-13% in der Titelgruppe 06 bei den Gedenkstätten. Dazu, und da geht mein besonderer Dank an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages hier im Raum, dazu kam ein erhebliches finanzielles Engagement des Bundes. Das haben Sie 2023 in den Beschlüssen des Haushaltsausschusses, die er ja auf Anregung und mit Abstimmung des Kulturausschusses gefasst hat. Da gab es 80 Millionen Investitionen. Und in diesem Jahr gab es auch noch mal erhebliche Investitionen auf der Grundlage der Beschlüsse des Deutschen Bundestages in die Gedenkstätten. Wenn man beides zusammennimmt, also historische Abbildungen, die Sie dann in der Titelgruppe 06, und gern können wir uns darüber noch mal unterhalten, warum die Erläuterungsziffern da so sind, wie sie sind. So, wenn man die zusammennimmt mit politischen Entscheidungen, die der Deutsche Bundestag noch mal gesondert getroffen hat, um die Gedenkstättenarbeit abzusichern, daraus ergibt sich für mich eine Rücksichtnahme auf diese Herausbildungen. Das heißt, wir können als Exekutive nicht anhand harter und klarer Kriterien eine Welt neu erfinden, sondern wir befinden uns in einer Welt, die aus guten Gründen so ist, wie sie ist. Ob diese Gründe immer noch die besten sind oder die einzig ausschlaggebenden, darüber muss man sich dann unterhalten. Und das wollen wir auch gerne tun, wenn wir wieder Gelegenheit haben, einen Bundeshaushalt aufzustellen. Aber wirklich also ausdrücklich auch nochmal die Bereitschaft an die Abgeordneten des Kulturausschusses. Wir können uns das alles nochmal vertieft anschauen, diese ganzen 23 verschiedenen Erläuterungsnummern. Und ich stehe auch den Experten gerne bereit für diese Verwaltungsmechanik. Gut, das wären meine zwei Antworten auf Ihre Fragen, Frau Abgeordnete Schenderlein. Dann wirklich nochmal ausdrücklich unterstrichen, das, was ich vom heutigen Tag oder aus dieser zweiten Runde nochmal besonders mitnehme, besser einen klaren Prozess aufzubauen und auch zu integrieren, wie man in regelmäßigen Abständen, und sei es über einen Bericht an den Deutschen Bundestag oder sei es über eine regelmäßigere Evaluation dann auch zu einem geregelteren Verfahren kommt. Das wäre es von meiner Seite, außer die Vorsitzende möchte noch mehr.
Vielen Dank. Vielen Dank an alle Sachverständigen und auch an die Runde hier vorne. Es hätte uns, glaube ich, allen gut getan. Wir haben gemerkt, wie die Debatte heute gelaufen ist und das Gespräch, wenn wir uns den Schritt Konzeption der Erinnerungskultur gespart hätten. Ich erlaube mir das einfach mal zu sagen und gleich in das Thema Fortentwicklung der Gedenkstättenkonzeption eingestiegen werden. Ich hoffe, dass das, was jetzt an Stand dazu da ist, wo Sie ja einiges dazu vorgetragen haben, was man noch mit aufnehmen könnte und wie der Prozess fortgesetzt werden kann, dann zügig in der nächsten Legislatur, wann immer sie auch beginnen möge, als Basis genommen wird und das Gespräch genau hier fortgeführt wird. Ich kann Ihnen heute leider nicht sagen, also ich habe heute keine Rose für Sie sozusagen, ich kann Ihnen nicht sagen, dass wir im Dezember im Ausschuss noch mal dazu beraten und aus dem, was wir aus der Anhörung mitgenommen haben, Empfehlungen an BKF und an die Regierung weitergeben, weil wir ehrlicherweise als Parlament noch nicht wissen, wie genau in welchen Etappen es weitergeht. Aber was ich mir wünsche für eine nächste Koalition, und es gibt wahrscheinlich sehr viele Kontinuitäten an Abgeordneten hier drin und auch an Menschen, die ganz sicher in einer Regierung vertreten sind, dass das als Basis genommen wird und Ihre Hinweise in den Beginn der nächsten Legislaturperiode mitgenommen werden und dann oft an diesem Punkt weitergemacht wird und nicht nochmal ganz von vorne begonnen wird. Insofern vielen herzlichen Dank auch an Sie. Also ich fand, das war eine sehr wohltuende Anhörung, auch mit guten Hinweisen. Ich darf an unsere Obleute nochmal sagen, 13.30 Uhr im Ausschuss Kultur und Medien, also in dem normalen Kulturausschuss, nochmal heute die Obleute-Runde und schließe damit die Sitzung mit einem herzlichen Dankeschön.